Red Cliffhangers. Wir gucken alle Daniel Radcliffe Filme. Red Cliffhangers. Red Cliffhangers.
Hallo und herzlich willkommen bei den Red Cliffhangers, dem ersten und bis jetzt besten Daniel Radcliffe Podcast im Internet. Wir gucken uns durch die gesamte Filmografie von Dan, nicht mehr Harry Potter, Radcliffe. Ich bin Henny.
Ich bin Eiko.
Ich bin Jane Goldman.
Oh, das ist Jane Goldman. Sehr gut. Das war Epi. Und ja, wie ihr an Epis Anmoderation unschwer erkennen könnt, sprechen wir heute über den 2012er Horrorfilm Die Frau in Schwarz, Daniel Radcliffes allererste Rolle nach Harry Potter. Knapp ein halbes Jahr nachdem die Heiligtümer des Todes Teil 2 angelaufen sind, ist er im Kino zu sehen als ein verwitweter Vater, der sich mit einem Geist anlegen muss. Epi wollte diesmal die Zusammenfassung machen.
Das ist clever, ne, dass ich Jane Goldman gesagt habe.
Ich finde das sehr clever, weil wir viel über Jane Goldman reden müssen.
Bin ich mal gespannt. Ich war echt überrascht, muss ich sagen, dass sie das Drehbuch geschrieben hat.
Ich auch. Mir
geht es vielleicht ein bisschen wie den Zuhörern, ich weiß noch nicht, wer das ist.
Es geht dir wahrscheinlich wie den Zuhörern, du weißt, wer das ist, du kannst den Namen nur gerade nicht zuordnen.
Das mag sehr gut sein, ja.
Okay. Ich weiß nicht, ob du weißt, wer das ist, aber naja, okay. Du wirst auf jeden Fall einige Filme kennen, auch wenn du bei vielen da geschlafen hast.
dann weiß ich, dann habe ich eine Vermutung, um welche Filme es sich handelt. Handelt es sich zufälligerweise um X-Men-Filme?
Ja, tatsächlich.
Okay. Einen. Tatsächlich.
Ja.
Übrigens, es ist was ganz, ich bin ein bisschen nervös, weil es ist was ganz Besonderes. Die Frau in Schwarz ist so einer der letzten großen Filme, die wir tatsächlich noch haben. Der letzten Filme, die Leute gesehen haben. Das ist tatsächlich bis heute nach Harry Potter Daniel Radcliffes erfolgreichster Solo-Film, immer noch, 8 Jahre später.
Ich dachte, dieser Now You See Me-Film.
Ja, da ist er ja nicht die Hauptrolle, also der ist sein erfolgreichster Film insgesamt. Aber also rein von den Verkaufszahlen kommen 3 Filme überhaupt noch, die auch nur ansatzweise vergleichbar viele Leute gesehen haben wie Harry Potter.
Krass.
Und alles andere ist wirklich Indie-Kino.
In die Kinos?
In die Kino, ja.
Okay, ja, also wir haben gesagt, ich fasse den Film jetzt erst zusammen und dann sprechen wir weiter drüber, oder was?
Fass erst mal zusammen.
Ich würde aber sagen, also ich glaube, wir können die Prämisse gut erzählen und da müssen wir, glaube ich, einmal kurz einen Cut machen und sagen, jo Leute, wenn ihr wollt, dann guckt den, stoppt den Podcast, guckt den Film und dann hört weiter. Denn ich glaube, so wie bei jedem Horrorfilm, vermute ich mal, ich bin nicht so der Horrorexperte, ist es dann nochmal befriedigender, eigentlich den Film selber erlebt zu haben, ohne zu wissen, wie am Ende so die Erklärungen sind für all das, was passiert. Und dann fassen wir weiter zusammen.
Gibt es jemanden, der die Filme nicht gesehen hat und unseren Podcast hört?
Ja, da gab es schon Zuschriften. Oder alternativer Vorschlag, ihr hört uns erst zu und dann wisst ihr, ob ihr den Film gucken müsst oder nicht. Aber gut, dass du es angesprochen hast, Eiko. Es ist auch, wir kommen einfach immer weiter von der Zusammenfassung weg. Es ist auch der erste Film seit langem, den man einfach so im Internet gucken kann, weil der ist auf Amazon Prime. Und ab jetzt sind die meisten Sachen irgendwo zu streamen.
Ich habe ihn tatsächlich auf Netflix geschaut, also da ist er auch. Also, ob ihr bei Amazon Prime seid oder auf Netflix oder Disney wahrscheinlich nicht.
Ich würde ihn tatsächlich auf Amazon Prime empfehlen, weil er mit großartigen deutschen Untertiteln ist, die den Film verspoilern.
Die sind so scheiße. Da steht wirklich, Arthur geht in den Raum hinein und schaut sich den Geist oder hört Geräusche oder so, ein Flüstern. Und du hörst gar kein Flüstern.
Ach krass, okay.
Und der Satz kommt auch vor allem eine halbe Minute, bevor diese Szene eigentlich kommt.
Es ist so großartig. Ich habe teilweise die Untertitel mitgeschrieben. Mein Lieblingsuntertitel ist, Arthur Kipps flüchtet auch aus diesem Raum. Und diverse Geister schweben auf ihn zu und schreien.
Es ist nur ein Geist. Ne?
Arthur Kipps, ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ist übrigens die Rolle von Daniel Radcliffe. Und ja, wenn ihr kein Netflix habt und wenn ihr kein Amazon Prime habt, dann habt ihr bestimmt YouTube. Und da könnt ihr, und da einer der witzigsten Funfacts über diesen Film, da könnt ihr die erste Verfilmung dieses Materials euch angucken, von 1989 aus der BBC, in der der Schauspieler Arthur Kipps spielt, der in Harry Potter Daniel Radcliffe's Vater spielt. Witzigerweise. Das heißt also, wenn ihr, also der Schauspieler, der in Harry Potter Daniels Vater gespielt hat, spielt in der alten Verfilmung von diesem Stoff, The Woman in Black, selber die Rolle, die Daniel Radcliffe hier spielt.
What?
Hast du die alte Verfilmung gesehen? Das wäre ein ganz interessanter Vergleich.
Genau, die ist nämlich komplett auf YouTube. Die kann man sich da angucken, einfach eingeben, Woman in Black BBC, und die ist da zehnteilig hochgeladen. Ich habe mir ein paar Szenen auf jeden Fall angeschaut, ja.
Okay, da bin ich sehr gespannt. Aber ich glaube, wir müssen erstmal wirklich ein Gefühl vermitteln, worum es in diesem Film geht, weil den zwar immer noch recht viele Leute gesehen haben, aber doch zehnmal weniger als die Harry Potter Filme. Also würde ich an Epi wieder übergeben.
Mhm. Ja, eigentlich könnten wir den auch erst einordnen.
Nein, lass uns erst sagen, also dass man zumindest so eine grobe Idee hat, was das für ein Film ist. Also es ist ein Horrorfilm, so, das haben wir ja schon gut angesprochen.
Ich war tatsächlich überrascht, ne? Ich wusste ja wieder gar nichts über den Film. Ich mag es eigentlich ab und zu ganz gerne. Und wir erfahren als Zuschauende sehr schnell, dass es ein Horrorfilm ist. Der Film fängt unglaublich creepy und gruselig mit einer der besten Filmeröffnungen an, die ich je gesehen habe. Für einen Horrorfilm halt. Ne?
Heute mal Episode-Takes.
Das war wirklich unglaublich gut. Wir sehen, wie sich drei Kinder aus dem Fenster stürzen, extrem verstörend und so weiter. Und
ja gut, aber du musst, glaube ich, noch genauer beschreiben, wie die sich aus dem Fenster stoßen, weil das ist das, was, so. Was es wirklich creepy macht.
Ja, soll ich erst zusammenfassen? Sollen wir erst, also, oder sollen wir...
Sonst auch erst die Prämisse und dann...
Die Prämisse?
Ja.
Ach so, also ein junger Anwalt, gejagt von Geldsorgen, muss sich um den Nachlass einer verstorbenen Frau kümmern und... ist dann halt, muss in dieses abgelegene Dorf fahren, wo es dieses Geisterhaus gibt. Und da ist halt ein Geist, der spukt und stört ihn aber nicht so besonders. Er findet es dann raus, was da los ist, und löst das Rätsel. Und das Rätsel wird aber dann doch nicht gelöst und er stirbt.
Okay.
So?
also, es ist so eine klassische. Ich würde schon fast sagen,
Haunted House
Sache, ne? So viktorianisch angehaucht, auch wenn es tatsächlich aus den 80ern kommt, das Buch. Es ist mal wieder eine Literaturverfilmung. Wen wundert's? Und ja, es ist viel Erscheinung, und dass die Sache an dem Geist ist, ist die Frau in Schwarz. Immer wenn sie auftaucht, sterben Kinder auf.
Wenn jemand sie sieht, ne?
Recht unheimlich und grausam Weise. Ja, man erfährt später, dass es ist.
Ganz klar.
Eiko war dir klar, wie der Geist funktioniert?
Nein, ehrlich gesagt, nein. Und ich habe, also bei mir ist der Film auch wirklich nicht spurlos dran vorbeigegangen. Liegt eben auch daran, wie erwähnt, ich bin nicht der Horrorfilme-Gucker. Also ich habe schon welche gesehen, aber es ist nicht so das Genre, in dem ich so aufgehe. Und ich habe den Film auch nachts angefangen und wusste nicht, dass es ein Horrorfilm ist.
Ah ja, ich auch.
Und was war nochmal deine Frage, Henny? Ob ich das verstanden hatte, ne? Ja, genau. Und deswegen habe ich, also erstmal, ich bin in diesen Tropes, in diesen Horror-typischen Filmsachen, so typische Elemente, die man in Horrorfilme einbaut, gar nicht so bewandert. Und habe das Gefühl, wenn ich da mehr bewandert wäre, hätte ich das vielleicht besser verstanden, aber das war mir beim ersten Mal gucken gar nicht so klar. Und weil ich dann aber über diesen Film sehr viele Podcasts noch gehört habe, auf die ich nachher nochmal zu sprechen komme, dadurch ist mir das nochmal ins Gedächtnis gerufen worden, denn es wird einmal recht deutlich gesagt, aber an einer Stelle, die mir nicht so im Gedächtnis geblieben ist. Ja, also immer wenn diese Woman in Black gesehen wird, dann sterben zeitverzögert irgendwelche Kinder. Mhm. Richtig,
okay. Genau.
Ich frage tatsächlich nach, weil ich es nicht so klar finde im Film. Aber ich glaube, wir sind noch nicht bei der Frau im Schwarz. Wir sollten
Ja, ich glaube, also worüber wir heute reden könnten, wäre zum einen halt eben diese Struktur von diesem Film und wie diese ganze Geistergeschichte funktioniert. Dann wie diese ganze Gruselsache so inszeniert ist. Das fand ich mich extrem gut. Den Geist und so, das fand ich irgendwie nicht gut. Dann können wir über Daniel Radcliffe natürlich sprechen und wie er sich von Harry Potter löst. Und was das für seine Karriere bedeutet.
Direkt einhaken, weil ich entnehme jetzt, ihr wusstet beide nicht, dass es ein Horrorfilm ist?
Nee.
Habt ihr von dem Film schon mal gehört? Weil ich fand ihn ziemlich präsent damals, als er rausgekommen ist tatsächlich.
Aber den kannten tatsächlich Leute. Also ich habe mit Leuten, mit denen ich darüber geredet habe, gesagt, ja, den habe ich gesehen, fand ich nicht gut.
Ich habe auch mit vielen Leuten drüber geredet und ganz viele Leute waren auch so, ja, ich habe den damals im Kino gesehen.
Ja. Ach echt?
Wow. Ja, und ich habe auch überhaupt nicht mitgekriegt, dass der im Kino rausgekommen ist. Was haben wir denn da gemacht, Leute?
2012. Nimm mich bei Leute, bitte raus, weil ich habe mitgekriegt, dass er rausgekommen ist.
Hast du dich dagegen entschieden?
Nee, ich habe mal in der Folge, wo nur Eike und ich waren, haben wir über Filme gesprochen, die man immer vor sich rausschiebt. Und The Woman in Black ist für mich, glaube ich, so das klassischste Beispiel dafür. Das ist ein Film, ich habe damals mitgekriegt, der kommt raus, dachte, ah, cool, Daniel Radcliffe macht mal was anderes. Irgendwie interessant. Und bin dann aber nicht ins Kino gegangen. Und seitdem er raus ist, habe ich ihn immer mal wieder auf Streaming-Seiten gesehen. Gedacht, ah, guckst du den jetzt? Und mich dann immer für einen anderen Film entschieden. Aber ich habe auch den Eindruck, dass es ein Film, den Leute kennen. Also viele Leute, die ich kenne, haben den gesehen. Die Horrorfans, mit denen ich befreundet bin, haben den alle gesehen. Die haben teilweise auch das Sequel gesehen, was sehr enttäuschend sein soll. Was ein paar Jahre später rausgekommen ist. Ich meine 2016 oder?
2014,
tatsächlich auch nur 2 Jahre später.
Ja, er war halt auch sehr erfolgreich, ne, der Film.
Es war der erfolgreichste britische Horrorfilm, tatsächlich 127 Millionen eingespielt bei einem 15 Millionen Budget.
Aller Zeiten in Großbritannien.
Aller Zeiten, also damals. Ich weiß nicht, ob er überholt wurde, aber ich wüsste jetzt auch keinen britischen Horrorfilm aus den letzten 8 Jahren, der das überboten haben könnte. Horror war ja im letzten Jahrzehnt sehr amerikanisch dominiert.
Und ich sicherlich auch irgendwie asiatisch, glaube ich. Ne? Also wie gesagt, ich bin nicht ganz im Genre drin, aber ich glaube, da kam auch viel. Da gibt es, glaube ich, auch sehr berühmte asiatische einschlägige Titel.
Oh, ja? Ich wollte jetzt meinen Monolog zur Horrorentwicklung der letzten 10 Jahre hören, obwohl ich eigentlich auch nicht so der Horror-Experte bin.
Ja, da komm mal raus.
Freunde, die sich deutlich besser auskennen.
Wir haben eh schon jegliche Struktur hinter uns gelassen.
Wir schieben das nach hinten. Wir müssen erstmal ein bisschen über den Film reden. Da kommen wir noch zu. Er ist schon mal angeteasert, er ist in einer interessanten Zeit rausgekommen für das Horror-Genre. Ja, wir haben ja eben schon angesprochen, es ist ein Haunted House-Film. Und es folgt so ziemlich so der klassischen Struktur dahin. Also der junge Anwalt, gespielt von Daniel Radcliffe, kommt aus der Großstadt aufs Land, in ein kleines Dorf, wo natürlich alles total runtergekommen und deprimierend aussieht. Dann
ist
es
nicht runtergekommen, ist auch nicht deprimierend.
Ja, dann sind das nur die Farben. Also es sieht alles deprimierend aus.
Die Farben und die Musik, finde ich. Das Dorf könnte schon fast idyllisch sein, oder?
Idyllisch finde ich ganz runtergekommen weit gefasst.
Also ich hätte, das wird schon wieder so ein Podcast, ne? Ey, Leute. Ich schalte mich auch rein und finde nicht runtergekommen, aber ich finde auf jeden Fall auch sehr deprimierend. Ich meine, er kommt auch nachts an, es regnet, die Leute da scheinen irgendwie todesunglücklich zu sein, er wird nicht gerade sehr gut in Empfang genommen. Also ich finde die ganze
Irgendwas ist komisch, das ist so dieses
irgendwas ist fischig. Irgendwas ist
da
fischig.
Ist doch irgendwas los.
Ja, irgendwas ist da nicht richtig.
Es hat dieses typische blau-dunkle Horror-Color-Coding.
Übrigens, wir können ja direkt raushauen, welche Gemeinsamkeiten hat der Film zu Harry Potter? Ganz klar.
Lass uns das am Ende sagen. Die größte Gemeinsamkeit ist ja am Ende. Da müssen wir erst über das Ende sprechen.
Nein, er fährt im Zug zu seinem Ziel.
Ja.
Also wie im Hogwarts Express.
Ja. Yeah.
Und es geht zentral um ein verzaubertes Haus.
Okay, das ist sehr weit hergeholt.
Aber das sind schon mal die Gemeinsamkeiten, die man hier auf jeden Fall offensichtlicherweise erkennt.
Es gibt tatsächlich eine Video-Review, die mal zum 1. April rausgebracht wurde, wo einer dieser Review-Leute das als den 9. Harry-Potter-Film reviewed hat, aber halt als Scherz, der so getan hat, als wäre das ein Harry-Potter-Film.
Das ist übrigens echt interessant, weil ich habe ja wirklich viele Podcasts mir jetzt dazu angehört und ganz häufig wird gesagt so, yeah, to summarize the story, Harry Potter plays this character and he's a widow und so weiter. Also das hat mir nochmal gezeigt, wie stark einfach, auch teilweise bei recht jungen Podcasts, also wie stark da auch noch aktuell Daniel Radcliffe einfach Harry Potter ist und ja.
Ich meine, dieser Film ist ja quasi der Test, können ihn Leute auch als was anderes sehen.
Ja.
Und es ist eine ziemlich anders angelegte Rolle. Also nach dem Intro, über das wir eigentlich noch mal sprechen müssen, weil es wirklich der beste Teil am Film ist, sieht man ihn als jungen Witwer mit einem 2- oder 3-jährigen Kind. Und allein das ist ja schon eine sehr mutige Entscheidung, so kurz nach Harry Potter. Akzeptiert ihn ein Publikum als einen Vater in einer Vaterrolle?
Ja, 100 Pro. Also mir kam er auch ein bisschen zu jung vor.
Aber ich muss sagen, ich mochte ihn. Also ich mochte das echt gerne. Ich fand, das passte gut, fand ich.
Übrigens, liebe Zuschauerinnen und Zuhörer, wenn ihr versucht, euch gerade ein Bild von diesem Film zu machen, von unseren wirren Erzählungen, dann sei euch gesagt, der Film spielt Ende des 19. Jahrhunderts. Hatten wir, glaube ich, noch nicht gesagt.
Das ist ein wichtiges Detail, ja.
Ja, und ja, stimmt, also wenn ihr euch jetzt gerade irgendwie Autos und so vorgestellt habt und moderne Bahn, ICE, nein, damit ist er nicht in dieses Dorf gefahren. Und er ist nämlich nicht einfach so, kann man einfach so verwitwet sein? Naja, jedenfalls ist er nicht einfach so verwitwet, sondern er ist deswegen ein Einzelvater, weil seine Frau bei der Geburt des Sohnes gestorben ist.
Ja.
Das erfahren wir in einem Flashback Anfang des Films.
Okay, dann lass uns doch mal irgendwie chronologisch vorgehen, sonst ist das wirklich zu chaotisch. In dieser ersten Szene sieht man das so in Flashbacks und wie er aufbricht. Und man sieht das vierjährige Kind. Ja, lass uns die gleich nachholen.
Okay. Ich dachte, wir machen chronologisch.
Dachte ich jetzt auch.
Ja, aber wir sind doch jetzt schon bei dieser Szene. Lass uns nicht noch mehr springen. Meine Güte.
Er wird richtig viel geschnitten heute. Ich merke das schon.
Ach, Quatsch. Und zwar, um nochmal darauf anzusprechen, ich finde, ich weiß gar nicht, ob ich ihm den Vater abnehme, weil man sein Kind nur am Anfang des Films und am Ende des Films sieht. Man sieht ihn wirklich nur sehr kurz als Vater.
Ja, das stimmt. Und er wirkt ja, ich finde, ich weiß nicht, ob das beabsichtigt war, aber er wirkt halt so, als würde ihn irgendwas von dem Kind trennen. Und das ist eben der Tod seiner Frau. Also als wäre das immer etwas, was zwischen ihm und seinem Kind steht.
Ja.
Es wird aber nicht so richtig weiter thematisiert, aber es wäre einfach eigentlich ein geiler Teil der Rolle, oder?
Also er hat es absichtlich so gespielt. Wenn du es da drin gesehen hast, dann ist das tatsächlich so drin. Aber du sprichst eines der Probleme des Films an. Da sind viele Sachen so drinne, wenn man guckt, aber es ist nicht ganz klar. Ja. Und auch irgendwie, dass er ein Witwer ist und ein Kind hat, spielt komischerweise in dem Film, in dem es um sterbende Kinder spielt, bis auf das Ende fast nur eine untergeordnete und bis gar keine Rolle.
Ja, ich finde es eigentlich schon clever gemacht. Denn,
dass es keine Rolle spielt.
Ich find's clever gemacht, dass es so in den Hintergrund rückt. Denn,
ja, das finde ich auch gut.
Vielleicht erinnert euch an den Anfang von Touch of Evil, dem Film von Orson Welles, mit dieser 6-minütigen
In welche Richtung gehst du jetzt?
One Take. wer den nicht kennt, ich erkläre es ganz kurz, da wird ganz am Anfang, wird dem Zuschauer sehr deutlich gezeigt, dass ein Mensch mit einer Haftbombe zu einem Auto schleicht und diese Bombe ins Auto legt. Zeitbombe.
Und eine Haftbombe, die legt er irgendwo hin, oder was? Oder heftet er die irgendwo dran?
Er legt die so, dass sie haftet. Und dann fährt das Auto los, weil da sind Leute drin oder steigen ein, fahren los. sind auf so einer langen Straße unterwegs, die auch sehr, wo auch sehr viel los ist mit Leuten, und es sind irgendwie Feiern und so weiter. Und du weißt halt, da ist diese Bombe platziert und sie wird irgendwann explodieren. Und du weißt aber nicht wann. Und diese Sequenz, die zieht sich wirklich endlos hin und du weißt aber, gleich ist es soweit, gleich ist es soweit. Und dann, gerade wenn das Auto außerhalb des Bildes zu sehen ist und du, glaube ich, irgendwie zwei der Hauptcharaktere ins Bild gefasst hast, dann explodiert dieses Auto und es bricht eine riesige Massenpanik aus. Und so ähnlich finde ich hier den Jungen eingesetzt in dem Film, also das Kind, den Sohn von Daniel Radcliffe, denn er wird ja am Anfang gezeigt, dann wird dir gezeigt, oder es wird dir erzählt, dass dieser Sohn halt nachkommen soll. Am Ende der Arbeitswoche soll der Sohn in dieses Dorf nachkommen. Und wir erfahren ja dann im Laufe des Films, dass immer wieder Kinder sterben, wenn diese Frau gesehen wird. Das heißt also, du kannst schon ahnen, dass es nicht gut wäre.
Aber das müsste wenn der Sohn Film nachkommt, dann und irgendwie klarer machen.
Insofern ist das halt in einer gewissen Art und Weise eben auch eine tickende Zeitbombe sozusagen. Zeitbombe klingt irgendwie falsch. Was ist das richtige Wort?
Nee, Zeitbombe ist schon richtig. Aber also ich glaube, der Film hat tatsächlich das vor. Und es ist eine sehr wohlwollende Auslegung, aber ich finde, es funktioniert nicht, weil der Film quasi, nachdem das Kind weg ist, es fast vergisst. Also,
Naja, die Zeichnungen sind ab und zu noch im Bild.
Ja, aber also für einen Film mit Geistererscheinungen und toten Kindern, wo die Hauptfigur ein Kind hat, hätte das, also ich hätte tatsächlich damit gerechnet, dass er irgendwann Visionen hat, wie dieses Kind stirbt oder dass irgendwie klarer darauf hingewiesen wird, dass sein Kind in Gefahr ist. Das wird erst gegen Ende des Films klar. Und von da.
Ja, das würde ich auch so sehen.
Ja, von daher, wenn man den Orson Welles-Vergleich zieht, es ist so, als würde am Anfang die Bombe gelegt und als würde 80 Minuten dann irgendwas ganz anderes gefilmt und am Ende kommt dann das Auto wieder mit der Bombe.
Ja, aber es wird ja schon ab und zu wieder quasi auf das Auto hingewiesen, dass es halt da ist und dass da was platziert wurde.
Ja, aber es wird, also es ist in dem Sinne keine Zeitbombe. Also klar, es ist wahrscheinlich als Zeitbombe gedacht, als die persönliche Bedrohung der, also die Gefahr, was der Hauptcharakter Gefahr läuft, zu verlieren. Aber es wird nicht wirklich dramatisiert. Es wird immer nur wieder erinnert, es gibt diesen Sohn, aber es wird nicht deutlich, dass er in Gefahr ist. Vor allem, weil man ja auch wirklich die Art, wie die Frau in Schwarz operiert, erst so ab der Mitte des Films tatsächlich versteht.
Ja, das stimmt. Da gebe ich dir recht. Also deswegen verläuft ja auch sehr viel in der ersten Hälfte des Films so, dass du Dinge einfach nur erfährst, aber du hast nie dieses befriedigende Setup-and-Payoff-Gefühl irgendwie. Ja. Es reiht sich, gerade in der ersten Hälfte des Films, reiht sich ja Jumpscare an Jumpscare und gruselige Szene an gruselige Szene und du hast noch überhaupt gar keinen Sinn.
Aber das ist auch, finde ich, auch sehr typisch für Horrorfilme, ne? Also, dass erstmal Indizien angehäuft werden und dass du ganz lange im Unklaren bist und dass erst nach und nach die sich zusammenfügen. Das ist ja auch so sehr typisch.
Das stimmt, aber ich, also glaube ich auch, aber ich glaube, hier hätte man tatsächlich echt viel von der Running Time irgendwie loswerden können, indem man da ein bisschen mit einem Brotmesser Sachen weggeschnitten hätte. Mm. Also sehr grob, deswegen das Brotmesser.
Ich habe einen anderen Eindruck, aber lass uns da gleich zu kommen. Übrigens, hatten wir Eppis Horror-Kredenzchen schon oder?
Was?
Nur Eikos, dein Horror-Street-Cred. Oder
ach so.
Eiko hat schon gesagt, das ist nicht so sein Genre. Deins ist es auch nicht so, ne?
Ich gucke mir das eigentlich nicht gerne an und ich glaube, ich hätte den Film auch nicht geschaut, wenn wir den nicht für den Podcast besprechen gehabt hätten. Weil ich mich tatsächlich mal richtig grusel und es unerträglich finde. Und außerdem bin ich der Meinung, dass die meisten Horrorfilme, die spannend anfangen, einfach sehr enttäuschend enden. Was ich hier auch wieder so finde.
Hast du aber nicht so viele gesehen, oder?
Ja, doch, ich habe schon. Ich habe gerade überlegt, was ich so. Ich weiß noch, einen, der mich sehr enttäuscht hat, war The Boogeyman. Ich weiß nicht, ob ihr den gesehen habt. Ich habe ansonsten It gesehen.
The Bye-Bye Man, oder?
Ne, The Boogeyman.
The Boogeyman sagt mir gar nichts.
Er ist auch, glaube ich, kein bekannter Film.
Klingt nach einem Tanzfilm, den du einfach nur so gruselig fandest.
Ja.
The Boogeyman.
Ja, nein, das war schon gruselig, würde ich sagen, sollte das sein. tja, Im weitesten Sinne vielleicht Stranger Things, aber
ich meine, gut, Stranger Things ist halt eine Spielberg, Stephen King.
Wie heißt aber es ist auch ein Horrorfilm, oder?
Stranger Kings ist sehr an Stephen King und Spielberg Stranger angelehnt. Kings.
Stranger Kings ist doch.
Pastiche ist das Wort. Es ist eine Pastiche.
Aha. Was ist denn eine Pastiche? Andy, das ist wie die Folge, als du meintest, jeder weiß, was EQs bedeutet.
Nee, gut, aber das ist Pastiche ist bekannter als EQs. Pastiche ist eine Nachahmung. Also wenn du, es gibt sehr viele Sherlock Holmes Pastiche, wo Leute versucht haben, im Stil von Arthur Conan Doyle eine Sherlock Holmes Geschichte zu schreiben. Pastiche. Und es ist halt sehr mit Anspielung und stilistisch sehr nah dran an diesen beiden großen Vorbildern.
Ansonsten The Shining ist doch auch ein Horrorfilm, oder?
The Shining ist definitiv ein Horrorfilm.
Den habe ich gesehen. Ich habe Der Gefangene von Azkaban gesehen.
Also du musst schon... Okay, dann bin ich der Horror-Experte.
Also es ist nicht so ein harter Kerl. Es ist nicht mein Genre und ich habe auch immer das Gefühl, dass es eher so schlechte Filme sind, also billige Filme, die irgendwie nicht so viel Wert in die Charaktere, also die nicht so viel Wert darauf legen, so die Charaktere aufzubauen, sondern eher so plakativ sind mit den typischen, ich meine zum Beispiel hier Cabin in the Woods macht sich ja total darüber lustig, wie diese Filme funktionieren. Also.
Ich glaube, das rührt daher, dass es einfach Horror, so wie Komödien, ist ein Genre, das kannst du billig produzieren und es gibt sehr viele billige, schnell gemachte Horrorfilme.
Also ich will einmal auf jeden Fall empfehlen Cabin in the Woods von Joss Whedon. Ein sehr guter Horrorfilm auf der einen Seite, aber auch eine gute Komödie irgendwie. Und der deckt diese Strukturen, wie diese Filme funktionieren, irgendwie sehr selbstironisch auf. Sehr guter Film.
Wobei meine Theorie zu Horrorfilmen, es ist ja bei Horrorfilmen, man kennt die Klischees, auch wenn man Horrorfilme nicht so sehr guckt.
Ja, allein durch Scary Movie hat das ja auch schon damals.
Und kann es sein? Kennst du
Scary Movie, ja, ne?
Ja, natürlich.
Hast du das gesehen?
Ich habe den ersten gesehen, ja, tatsächlich. Auf Französisch, glaube ich.
Oh Gott.
Oui, oui. Très magnifique.
Warum auf Französisch, Henny?
Dangereux. Weil ich ihn, glaube ich, in Frankreich auf dem Austausch gesehen habe, im Bus.
Ah, im Bus? Ja. Wie kannst du denn im Bus, war da ein Bildschirm im Bus?
Nee, ja, oder kennt ja nicht mehr.
Da hatte es auch immer zwei oder drei Bildschirme oben.
Ja, an der genau. Decke. Es gab so kleine Busfernseher immer.
Ja. Henny, waren wir nicht zusammen auf Frankreich Austausch? Ich kann mich nicht an diese Bildschirme erinnern.
Ich weiß nicht, ob das der Austausch war. Ich wollte zu irgendwas anderem. Ich wollte irgendwas, was nicht über unser langweiliger Frankreich-Austausch ist. Genau.
War schon ganz schön spannend eigentlich.
Bei Horror, dass die Klischees so bekannt sind und sich Leute so darüber lustig machen. Meine Theorie ist, dass es, weil Leute nicht zugeben wollen, dass sie Angst haben und deswegen bei Horrorfilmen da sehr sensibel für sind.
Wofür sensibel?
Für die Klischees, für die Tropes und dergleichen. Weil man kann sich ja immer gut darüber lustig machen, dann muss man den anderen nicht zeigen, dass man Angst hat.
Ist es deine, also geht es dir so?
Ich habe es eingeleitet mit, das ist meine Theorie.
Ich meine, deine Theorie, dass Leute das so sehen, ist es bei dir so?
Ja, jein. Also ich bin ja jemand, der sich dann auf sowas einlässt, aber also ich glaube von uns dreien, ich bin kein Horrorexperte. Ich habe Freunde, die haben hunderte Horrorfilme gesehen, auch ganz viele dieser billig produzierten, die wir gerade angesprochen haben. Ich kenne mich eher, also ich kenne viele Klassiker des Genres und so die Entwicklung der 2010er, da bin ich recht gut vertraut mit. Und habe so ein bisschen eine meiner Horrorlücken auch für diese Folge nachgeholt, aber da vielleicht später zu. Ich kann tatsächlich Angst haben bei einem Horrorfilm. Also ich.
Wenn, ich auch. Also ich auch, wirklich.
Ja.
Oh.
Nee, also ich habe nichts dagegen, dabei Angst zu haben. Das ist ja quasi das, warum man es guckt. Und wenn einer wirklich unheimlich ist. Dann weiß ich es auch dafür zu schätzen, wobei ich diesen Film tatsächlich überhaupt nicht unheimlich fand. Ich weiß nicht, wie es euch geht.
In keiner Szene, also in keinster Weise unheimlich.
Ja. Also, okay, lasst uns zum Anfang kommen, weil sonst, da macht es am meisten Sinn. Also die erste Szene, die wir jetzt so lange rumgetanzt sind, da hatte ich noch den Eindruck, das wird ein richtig atmosphärischer, unheimlicher Horrorfilm. Weil die erste Szene sind drei Mädchen, die in einem Dachbodenzimmer mit ihren Puppen spielen.
Und auf einmal, das ist echt so ein Horrorfilm-Bingo, ne?
Wieso?
Kinder, Kinder Puppen, sind mit das ja, Gruseligste.
Stimmt, ja.
Dann Puppen, dann dieses leicht viktorianische oder ältere, ne? So dieses, das wirkt so ein bisschen aus der Zeit gefallen, dieses alte und so.
Ja. Ja, und auf jeden Fall, die spielen mit ihren Puppen und dann auf einmal gucken sie außerhalb der Kamera in eine Richtung, die wir nicht sehen. Das Ganze ist unterlegt mit einem Spieluhrlied und genau darauf auch geschnitten. Und dann stehen alle drei auf.
Synchron, also wie ferngesteuert.
Ja. Treten auf ihre Puppen, gehen auf drei Fenster, die praktischerweise nach draußen führen von dem Dachboden aus.
Und auch genau drei gleich große Fenster.
Genau. Machen die Fenster auf. Siehst du, wir machen das schon. Wir versuchen das jetzt unheimlich zu machen, indem wir uns drüber lustig machen.
Ja.
Mir ist direkt wieder gruselig.
Ja. Und springen da raus. Und dann hält die Kamera noch einen recht brutalen Moment auf diese leeren Fenster.
Ja.
Und du hörst von draußen nur eine Frau schreien, My Baby.
My Babies.
Und dann gehen die Credits los. Und
die Credits sind halt, es ist ein Nebel, man sieht Bilder so im Nebel irgendwie drin, sodass man auch nicht so richtig frei wird von der ersten Szene, finde ich. Weil ne, du wirst nicht so richtig erlöst, dass du dich mit was anderem beschäftigen kannst, weil du immer noch in diesem weißen Nebel bist.
Und da siehst du dann halt so leicht schon so Teile der Flashbacks, dass Daniel Radcliffe ein Witwer ist. Du siehst, dass er in diesem Film richtig abgefuckt ist. Am Anfang sieht er am Boden zerstört aus immer und leer gesaugt und richtig leere Augen und starre Miene. Und dann lernen wir ihn kennen und da dachte ich, okay, das ist jetzt wie einer dieser, ich weiß nicht, ob ihr diesen Trend mitbekommen habt, vielleicht nur am Rande, so ab 2014 gibt es so eine Welle richtig guter Arthouse-Horrorfilme, die filmisch total gut gemacht sind, aber halt auch Themen ansprechen und alle sehr atmosphärisch, sehr ruhig sind. Mhm. Get Out ist zum Beispiel da drinne. Die ersten sind so The Babadook, ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Nee. Oder
das It Follows. Ich schon mal gehört.
Sind alle richtig gut in Filme wie Hereditary, Midsommar, The Lighthouse hier mit unserem Boy Robert Pattinson. Alle quasi aus dieser Welle. Und diese ersten zwei Szenen haben bei mir so die Erwartung geweckt, oh, das könnte jetzt genau so ein Arthouse-Horrorfilm sein, wo es um Trauer geht und um diesen Vater, der was Schreckliches erlebt hat und irgendwie mit seinem Sohn wieder näher kommen muss oder wo es irgendwie um Trauma geht. Und es geht auch atmosphärisch weiter, dass er in dieses Dorf fährt, weil er sonst seinen Job als Anwalt verliert, wenn er jetzt nicht diesen was ist das, dieses Will-Reading? Nein, wie?
Nachlass.
Nee, genau, wenn er
verwalten,
diesen Nachlass da nicht regelt. Im Dorf ist alles ein bisschen komisch. Der Anwalt da vor Ort, mit dem er eigentlich zusammenarbeiten soll, will nichts von ihm. Und dann fährt er auf diese geile Insel über, was ich ein richtig geniales Setting finde.
Ja, ja.
Es gibt nur diesen einen sandigen Weg im Meer, der alle paar Stunden überflutet wird und dann ist man auf dieser Insel, die total bewachsen ist mit Unkraut und Bäumen und da sind Grabsteine und da hast du dieses unheimliche Haus und ich war richtig, bis zu diesem Punkt war ich richtig, yeah, das geht genau in diese Richtung. Das ist, ich wusste nicht, dass es da schon so ein Film aus dieser Richtung gab. Und dann wird es nämlich genau nicht so ein Film.
Ich glaube nämlich auch, also meine These für diesen Film wäre, das ist nämlich das auch, was mich rausgerissen hat, ist, das wirkt wie ein Film, also in, wo Leute halt unbedingt einen Horrorfilm machen wollten und sich so gedacht haben, ach ja, das und das muss in einem Horrorfilm drin sein, Jumpscares und so, ein gruseliges Haus, aber sie verlieren so ein bisschen den Blick für die Geschichte, die sie eigentlich erzählen sollen, wollten. Und ich finde nämlich gerade das, was du sagst, ne, diese Geschichte um die Trauer und so, das wird, finde ich, wird vernachlässigt für die Jumpscares, die mich irgendwann so rausgerissen haben, weil ich dachte, und wieder und wieder und wieder.
Danke, dass du sagst, ich habe gezählt. Ich habe 12 Jumpscares gezählt. Und ich finde, ein guter Horrorfilm darf sich 2 erlauben.
Ah, oder 3.
3 vielleicht noch, wenn sie gut sind. Aber wenn es darüber hinausgeht, dann habe ich das Gefühl, das ist billig. Das ist.
Ja.
Dass der Film es nicht anders hinkriegt.
Also ein guter Jumpscare muss halt richtig vorbereitet sein. Und es kann eventuell auch so sein, dass du ein paar Mal enttäuscht wirst, wenn du damit rechnest, dass der jetzt kommt. Und der muss richtig lange aufgebaut sein, finde ich. Und ich mochte einige von denen sehr gerne, aber in der Häufung, dann werde ich als Zuschauer, ich löse mich dann von dem Film und fange an, so ein bisschen analytisch zu werden. Und das ist der Moment, wo ich dann oft nicht mehr so gefesselt bin.
Ich finde auch, also gibt es Jumpscares, die ihr besonders mögt, tatsächlich? Also jetzt einen bestimmten?
In dem Film, genau? Oder
nee, allgemein, weil wenn wir jetzt...
Also ich habe mich nochmal ein bisschen genereller mit dem Thema Jumpscares auseinandergesetzt in dem Zusammenhang. Es gibt auch ein richtig, richtig gutes Video, ich glaube, wir hatten das auch mal zu dritt uns damals angeschaut, von dem YouTube-Kanal Now You See It zum Thema Jumpscares. Ja. Und dessen Theorie mag ich eigentlich richtig gerne. Er bringt nämlich als ein Jumpscare, der wahrscheinlich allen Zuschauern der Welt stark in Erinnerung geblieben ist, bringt er als Beispiel den Jumpscare in Herr der Ringe. Bei dem Frodo und Bilbo wieder aufeinandertreffen und Frodo hat jetzt den Ring um den Hals und steht mit Bilbo in diesen Gemächern bei den Elben in Bruchtal und Bilbo fragt so ganz weich, ob er ja jetzt den Ring, er würde ihn ja gerne nochmal anfassen oder tragen, ich weiß gar nicht mehr genau, was er sagt und Frodo knöpft einfach nur so wortlos mit Blick auf Bilbo sein Hemd zu und der Ring verschwindet dahinter und dann kommt dieser unfassbare Moment, in dem Bilbo so nach dem Ring greift und seine Augen werden richtig groß und seine Augenhöhlen werden auf einmal so riesig und so dunkel aber auch und danach kauert er so in sich zusammen und bedeckt so sein Gesicht. Und das hat mir als Kind unglaublich Angst eingejagt. Ja. Ich glaube, vielen Leuten auf der Welt auch. Und das ist ein richtig gelungener Jumpscare. Und jetzt kann man sich halt fragen, warum? Warum, also sind manche Jumpscares irgendwie welche, die in Erinnerung bleiben und warum manche andere nicht? Und die Theorie in dem YouTube-Video ist, dass das Ganze eben einen Zweck für die Story hat. Also es hat Belang innerhalb der Story, dass das jetzt ein Jumpscare war. Und zwar zeigt es uns halt da in ganz dramatischer Weise nochmal, was für einen Einfluss dieser Ring halt haben kann. Mhm. Und vielleicht haben wir noch gar nicht ganz begriffen, welche Macht dieser Ring hat, aber spätestens die Szene macht es uns sozusagen klar. Und dieser Jumpscare ist nicht einfach nur dazu da, um uns zu erschrecken, sondern um uns was ganz Wichtiges für die Dramaturgie des Filmes zu vermitteln. Und dann auch eben das, was Epi gesagt hat, es muss halt aufgebaut sein und es muss in irgendeiner Form, im besten Fall glaube ich, gegen die Erwartung des Zuschauers gehen. Da ist es aber glaube ich auch echt schwer, weil Zuschauer wie wir sind oder wie Epi und ich sind gar nicht so horrorbewandert. Das heißt, wir lassen uns womöglich noch von Sachen erschrecken, die für viele Horrorveteranen irgendwie Schnee von gestern sind. Und die kann man dann wiederum eher erschrecken, indem man gegen deren Erwartungen geht. Ne, die Erwartungen sind ja von Zuschauer unterschiedlich.
Du hast jetzt, glaube ich, sämtlichen Horror-Street-Cred, den du vorher noch nicht hattest, verloren, indem du deinen Lieblings-Jumpscare aus Herr der Ringe genommen hast.
Ja, wirklich.
Kein Horrorfilm. Du hättest wenigstens einen von Peter Jacksons Horrorfilm nehmen
können. Also ich habe ja auch, ich habe auch kein Interesse daran, einen Horrorfilm Street Creds zu haben. Ich hab mir auch keinen verdient. Aber das ist ein Jumpscare, der halt wirklich, glaube ich, einfach einer ganzen Filmegucker-Generation in Erinnerung geblieben ist und halt zu Recht.
In diesem Film ist es ja oft so, dass also der erste Jumpscare kommt ja auch wirklich sehr früh. Also da reißt der für mich irgendwie so aus dem Atmosphärebau raus. Also irgendwie so, als Daniel das erste oder Arthur das erste Mal im Haus ist, ist, meine ich, der erste Jumpscare, dass auf einmal diese Wasserpumpe anfängt zu laufen.
Ja. Ja, da ist einfach so viele, es gibt so viele Jumpscares, gerade in der ersten Hälfte, genau, wo du halt passiert.
Es sind so Fake-Outs, es hat keine Konsequenz. Danach wird es nicht bedrohlicher für die Figur. Also dieser erste, das war auch der einzige, der bei mir funktioniert hat. Einmal, weil es der erste war und weil es halt noch in dieser Anfangsphase war, wo Atmosphäre aufgebaut war, wo es dann quasi noch so den Zweck hat, okay, irgendwas stimmt hier nicht, irgendwas läuft hier schief.
Ich hätte ihn auch gut gefunden, wenn danach nicht so viele andere gekommen wären, weil das wäre der Anfang, wo du dann die ganze Zeit auf der Hut bist.
Ja.
Ja, wenn wir auch diese Hypothese quasi von dem Video übernehmen, ein guter Jumpscare muss Relevanz für die Story haben, dann fallen ja eigentlich diese Jumpscares vom Anfang des Films komplett raus.
Nicht komplett, also der erste funktioniert noch, aber mein Problem ist auch, man ist 20 Minuten im Film und also eine gute Geisterstory, finde ich, braucht ihre Zeit, um sich aufzubauen. Und es geht direkt schon am Anfang mit den ganzen Horrorerscheinungen los. Er sieht direkt am Anfang schon die Frau in Schwarz. Es sind zu viele Effekte auf einmal direkt schon. Es ist dieses Ding mit dem Wasser. Ich meine, es ist sogar noch ein zweiter Jumpscare in den ersten paar Minuten. Und er weiß quasi direkt da schon, okay, hier ist jetzt ein Geist, hier ist irgendwas komisch.
Warum hat das mit der Wasserpumpe für dich funktioniert? Vielleicht erklärst du es kurz.
Weil es so das erste Mal war, da war es noch, es hätte auch besser funktioniert, wenn das irgendwie das einzig Komische da gewesen wäre. Oder wenn eine unheimliche Erscheinung bei diesem ersten Besuch in dem Haus gewesen wäre, hätte das gut für mich geklappt. Aber es sind, meine ich, zwei oder drei sogar. Und es ist für den Anfang zu viel Geist. Es ist noch nicht mal eine halbe Stunde rum. Und ja, er sieht, meine ich, direkt auch schon die Wehen am Fenster, wenn ich mich nicht irre.
Recht früh auf jeden Fall, ja.
Ja,
ja, genau. Ich habe auch wirklich, wenn ich das wiedergeben müsste, was in der speziellen Zeit in dem Film passiert, würde ich sagen, er ist nachts an diesem Haus, was halt wirklich szenarisch abgelegen ist vom Rest dieses Dorfes, weil die Flut dann kommt und dann kommt man nicht mehr über diesen Weg, über den er da hingebracht wurde. Das müssen wir noch erwähnen. Das heißt, er steckt da auch fest. Das finde ich ganz cool.
Also in einer Gezeiteninsel, könnten wir vielleicht mal sagen.
Gezeiteninsel, das ist ein gutes Wort.
Jedenfalls das übrigens auch Setup und Payoff. Ich dachte, das wird irgendwann wichtig, dass er irgendwann mal versucht, von dieser Insel wegzulaufen.
Ja, das denkt man, ne?
Wenn du schon als Location so einen isolierten Ort hast und das nicht nutzt, da fehlt dieser Shining-Moment, wo sie am Ende versuchen, aus dem Hotel zu fliehen.
Ja.
Jedenfalls, wenn ich das dann wiedergeben müsste, würde ich sagen, ja, er ist nachts in diesem Haus und dann auf einmal ist hinter ihm eine Gestalt, die sich bewegt. Dann ist es egal. Das ist
90% des Films.
Und dann,
dann geht er ist völlig unbeeindruckt.
Und dreht eine Lampe, guckt da so rein, auf einmal sieht er Augen, nichts passiert. Er hört oben ein Geräusch, er geht oben in das Zimmer, wo das Geräusch herkommt, geht in das Zimmer rein, ist es irgendwie ein Schaukelstuhl, der sich schnell bewegt.
Das war wenigstens einer, also es gab diesen Moment, wo man plötzlich Angst in ihm sieht, finde ich. Das war schon mal eine Steigerung, die ich viel früher erwartet hätte. Also ich an seiner Stelle wäre viel früher wesentlich schockierter. Aber gut, da hat er Angst, bewaffnet sich und so. Dann passiert halt lange Zeit wieder nichts, keine Steigerung. Aber naja, immerhin, ne?
Ja, also ihr seid jetzt quasi beim zweiten Besuch. Dazwischen liegt ja auch quasi nur, nachdem er die Frau in Schwarz das erste Mal gesehen hat, stirbt ein Kind, in dem es Lauge trinkt und dann blutend in die Polizeistation kommt, wo er gerade erzählt, dass er da wen gesehen hat und dann stirbt. Und dann ist quasi schon er lernt noch den einen Nebencharakter kennen, über den wir vielleicht gleich nochmal reden können, aber dann ist man quasi schon, wo ihr da seid und dann ist eine recht lange Strecke, wo nur das ist, was ihr gerade beschrieben habt. Er ist nachts auf dieser Insel und fürchtet sich nicht so wirklich und für mich ist auch das Problem, dass am Anfang schon, also er hat die Geister schon gesehen. Eigentlich ich hasse ja, dass man so argumentiert von wegen, die Charaktere müssten sich klüger verhalten im Film als in echt, weil das ja meist eine recht blöde Kritik ist, weil sich Leute halt nicht logisch verhalten. Aber eigentlich nach allem, was er schon gesehen hat, müsste er ängstlicher und oder vorsichtiger sein in dieser Nacht.
Ja, also
Leute. Oder beziehungsweise er müsste halt am Tag da arbeiten und nicht sagen, okay, ich arbeite jetzt die Nacht durch, was ein Satz ist, den er sagt, nachdem er schon Geister gesehen hat.
Das ist halt so ein Studentending, ne? Ich hab grad so gedacht.
Aber
ich schlaf lang aus und dann arbeite ich auch die Nacht durch.
Das ist ja das, worüber sich auch Cabin in the Woods halt lustig macht, dass Leute dumme Entscheidungen machen. Und das ist eben das Billige an einem Horrorfilm, dass er deswegen gruselig ist, weil das Skript Entscheidungen vorschreibt, die nicht nachzuvollziehen sind.
In einem schwachen Horrorfilm. Und ich würde die Kritik einschränken, weil die oft zu allgemein gesagt wird. Also es gibt gute Horrorfilme, wo sich die Leute unlogisch verhalten, aber weil es Menschen sind. Wenn der Film das erkennt. Aber also es fehlt ihm einfach so wirklich so ein Grund, warum er auf dieser Insel bleibt.
Also der Grund, der ist ja eigentlich da. Ne? Der Grund ist ja, dass er diesen Auftrag unbedingt erfüllen muss, weil er sonst aus seiner Anwaltskanzlei da rausgeworfen wird.
Ja gut, aber das wird aber am Anfang, er hat am Anfang einmal ein Gespräch mit seinem Chef und dann wird das nie wieder dramatisiert.
Ja, ganz genau, das sehe ich ganz genauso. Also das ist halt künstlich aufgebaut im Prinzip. Im Prinzip weißt du, er sollte diesen Auftrag durchziehen, aber wenn man das gegeneinander abwägt, ich könnte eventuell meinen Job verlieren. Damit das nicht passiert, muss ich nachts in ein Geisterhaus, bei dem ich schon weiß, dass es spukt, und bei dem ich schon böse Dinge erahne, und die ganzen Dorfbewohner geben mir schon, immer schon so ein Vibe, dann würden sich eigentlich wahrscheinlich 99% der Leute für Option, okay, ich fahre zurück nach London und okay, dann verliere ich eventuell meinen Job, entscheiden, statt noch irgendeine Sekunde in diesem Haus zu verbringen. Auf jeden Fall. Ja. Man hätte vielleicht diese Androhung der Konsequenzen irgendwie noch präsenter machen müssen. Weiß leider nicht genau wie.
Ja, beziehungsweise hätte halt einen Grund gebraucht. Es könnte ja ein Film sein, ne, wenn man diese Trauer am Anfang aufgreift. Es geht thematisch darum, wenn man sich von seiner Trauer nicht löst, zerstört man sich selber und zerstört am Ende das, was man noch von seiner Familie hat. Und wenn es halt irgendwie so aus irgendeinem Grund er eine Obsession hätte, weswegen er sein Leben da riskiert, würde das Sinn machen. Und da würde ich gerne aus einem... Hast du das Interview auch gelesen, auf das ich zu sprechen kommen möchte? Oder?
Nein, aber ich dachte gerade, im Prinzip will der Film uns vermitteln, dass er eine Obsession hat. Und zwar, wir haben ja erwähnt, er ist Witwer. Und wollte ich jetzt hinaus? Ah ja, genau. Im Zug, ganz am Anfang, im Hogwarts Express in dieses abgelegene Dorf, liest er einen Zeitungsartikel oder eine Zeitungswerbung, wo gesagt wird, wir können Kontakt mit dem Afterlife herstellen, wir können mit Toten reden. So. Und er guckt sich das ganz interessiert an. Das heißt, da wird uns in subtiler Art und Weise kommuniziert.
Betonung auf subtil.
Sehr subtil. Er vermisst seine Frau extrem und würde gerne mit ihr in Kontakt treten. Und zwar, das allererste Mal, dass sowas subtil angedeutet wird, ist ja das allererste Mal, dass wir ihn sehen. Denn Daniel Radcliffe steht ganz am Anfang im ersten Bild vom Spiegel und hält sich ein Messer an die Kehle und denkt darüber nach, sich das Leben zu nehmen, um zu seiner Frau zurückzukehren. Und dieser Freund, die er in dem Dorf kennenlernt, Sam Daly, übrigens gespielt vom Schauspieler von Aberforth Dumbledore.
Was?
Ja, tatsächlich, das habe ich auch eben gerade erst gelesen.
Ja. Der ist richtig gut in dem Film. An, ne? Also, vielleicht, wenn du ihn gerade eingeführt hast, es ist die eine Nebenfigur, es ist so der reiche Industrielle in dem Dorf, der als einziger Daniel unterstützt, den er schon im Zug trifft und dann immer mal wieder. Und dann wolltest du jetzt wahrscheinlich weitermachen, Eiko.
Ja, der hat halt irgendwie das Gefühl dafür, dass Daniel Radcliffe es nicht ganz lassen kann, sich dafür zu interessieren. Und deswegen rät er ihm halt die ganze Zeit immer, don't go chasing shadows.
Ja.
Und das hat dann natürlich ganz viel mit dieser Black Woman zu tun, die überall erscheint. Und ich denke aber halt eben auch mit der Sache, ob er zu seiner Frau Kontakt aufnehmen kann. Aber es ist, wie gesagt, beides sehr subtil. Und deswegen kann man das, glaube ich, nicht richtig als Motivation gelten lassen. Ich finde auch, man sollte ihn sehen, wie er in dieses Haus geht und voll nachvollziehen können, warum er das jetzt tut.
Darf ich dich fragen, ob du tatsächlich was darüber gelesen hast oder ob du von selber darauf gekommen bist?
Worauf jetzt genau?
Auf deine Interpretation, die du gerade präsentiert hast.
Über die Interpretation habe ich nichts gelesen. Nee, ich habe, glaube ich, noch ein Interview mit Daniel Radcliffe gelesen dazu und ich habe mir was zum Theaterstück durchgelesen.
Aber ist es das Interview oder ist es eins der Interviews? Weil im Interview mit Empire sagt er tatsächlich, er hätte den Regisseur gefragt, warum bleibt er da in dem Haus? Und die Antwort, die sie beide erarbeitet haben, ist, dass da ein Geist ist. Es ist quasi genau das, was Eiko gerade gesagt hat. Das heißt für ihn, es gibt ein Nachleben. Das ist quasi die einzige Art, wie er seiner Frau nahe sein kann.
Okay.
Und als ich das gehört habe, habe ich gedacht, okay, das ist in keinster Weise im Film drin. Aber Eiko hat jetzt schon gesagt, also so ein bisschen ist es drin. Aber wirklich, ja, wenn man stark guckt. Also wenn das klarer gewesen wäre, hätte ich das richtig gut gefunden.
Ja, das ist doch wieder, der Film hat so viel Potenzial und konzentriert sich nicht auf das, was er erzählen will, sondern scheint eher so ein Horror, ein 1x1 Horror-Bingo zu spielen.
Das ist so das Ding. Also der Film, er wirkt am Anfang so wie so ein prestigeträchtiger Arthouse-Horrorfilm und dann ist es doch eher so ein 0815 moderner Horrorfilm mit dutzenden Jumpscares. Und ja, zu wenig Fleisch, zu wenig, was das verbindet, was aussagt. Ja.
Also mit 0815 würde ich, glaube ich, nicht ganz mitgehen. Es gibt auch schon noch ein paar Sachen, die ich ganz gut finde. Was ich zum Beispiel sehr interessant finde, ist eben diese Figur von dem Sam Daly, der Aberforth Dumbledore. Sein einziger Kumpane.
Ich kann das immer noch nicht glauben, ey.
Googelt den mal.
Ja,
der Schauspieler, ich wusste also das. Jetzt die Zuhörer. Der Schauspieler heißt Ciaran Hinds. Oder auch Ciaran Hinds.
Kennt ihr das Game of Thrones zum Beispiel? Oder
Dame, König, Ass, Spion. Bei IMDb steht tatsächlich auch Woman in Black ganz vorne.
Ja. Ich habe mir tatsächlich die Szene 1 nochmal angeguckt. Da ist noch ein Jumpscare mit dem Vogel. Er hört Geräusche im Haus. Es ist ein Geist, den er sieht. Und dann sieht er im Nebel auch noch irgendwas.
Ist euch eigentlich aufgefallen in der allerersten Szene? Ich war total gleich davon abgelenkt, dass er steht direkt vorm Spiegel mit dem Messer, sieht seine Frau im Spiegel hinter sich stehen, dreht sich um. Die Kamera wechselt zu einer Perspektive von der Seite. Und er steht ungefähr 2 Meter vom Spiegel entfernt. Oder man sieht gar keinen Spiegel. Oh, nee. Also es, ja.
Hat mich aber nicht allzu doll gestört.
Mich auch überhaupt nicht. Nee, aber es ist, nur um das nochmal, er sieht dann im Moor auch wieder dieser Junge versinkt, der später wichtig wird. Das ist viel zu viel für den Anfang. Das sollte quasi in der Hälfte des Films sein, dieser zweiten Nacht, die ihr gerade beschrieben hat, statt der ganzen Jumpscares und schieß mich tot, was da ist.
Ja, ich wollte gerade noch was zu dem Charakter sagen von dem Sam Daly.
Ja.
Ich finde die Dynamik nämlich echt interessant, die er hat mit seiner Frau. Und zwar ist es ja im Dorf so, dass alle Leute totale Angst haben. Jeder wünscht sich auch, dass Daniel Radcliffe abhaut und absolut nicht zu diesem Haus fährt. Weil alle schon irgendwie sich Mythen erzählen, wie diese ganzen Kinder sterben, woran das liegen könnte und so weiter. Und dieser Sam Daly ist eben dein einziger Freund und der ist halt der Einzige, der bei der ganzen Sache einen kühlen Kopf bewahren möchte.
Er ist quasi die rationale Moderne, ne?
Genau, genau. Und er versucht, einen kühlen Kopf zu bewahren und das Ganze, obwohl er tatsächlich auch sein eigenes Kind verloren hat. Und die interessanteste Dynamik, finde ich, da ist, er hat eine Frau, die noch doller unter dem Verlust ihres Sohnes zu leiden hat und die fest davon überzeugt ist, dass der Sohn aus dem Afterlife mit ihr kommuniziert und dann immer so Anfälle hat, bei denen sie dann irgendwie mit dem Messer Dinge in Holz ritzt, weil irgendwie ihr Sohn durch sie spricht und sie dann denkt, dass das Sachen sind, die er ihr kommunizieren möchte. Und der Sam lehnt es aber komplett ab und ich finde das so spannend. Da hätten sie, glaube ich, noch richtig viel draus machen können, wie sich das auf eine Ehe auswirkt, zum Beispiel, so eine Diskrepanz in so einer wichtigen Frage zu haben und wie unterschiedlich gelitten wird bei so einem großen Verlust des eigenen Sohnes. Oder eben auch, dass Daniel Radcliffe im Alter ist, das der Sohn jetzt gehabt hätte. Das fand ich auch spannendes, ja, wie ihr auch sagt, spannendes Potenzial, was nicht ganz ausgeschöpft wurde.
Das ist so ein bisschen, das wird angerissen, aber es wird nichts mit gemacht. Und auch übrigens ein Film, in dem, wenn ich jetzt richtig zähle, 6 Kinder sterben. Es hat selten einen wirklichen Impact, weil es kaum Kinder sind, die man kennt.
Ja, stimmt.
Also wir haben kaum emotionale Bindungen dazu, weil wir sind auch schon fast mit dem Plot durch, was für uns ein Rekord ist, aber auch so ein bisschen auf den Film reflektiert. Das Einzige, was um diese zweite Nacht in dem Haus drumherum passiert, ist jeweils zweimal Gespräche mit dem Sam Daly, mit dem Ciaran Hinds, den ich richtig gut fand.
Ja, richtig toll.
Er hat sowas Sympathisches, so ein bisschen Abgedrehtes, aber normal im Vergleich zu den Dorfbewohnern.
Ja, exzentrisch ist er irgendwie auch, ne?
Ja, er ist exzentrisch, aber trotzdem irgendwie der Normale, was auch irgendwie cool ist.
Ja.
Danach stirbt halt wieder ein Kind, da kommt dann Danny Radcliffe zurück ins Dorf und die Dorfbewohner sind wieder sauer auf ihn und man weiß immer noch nicht ganz warum. Ist ein Feuer im Haus des Anwalts vor Ort, der eigentlich mit ihm zusammenarbeiten sollte, vom Anfang der, den man kurz getroffen hat, der ihnen kurz gesagt hat, sie sollten lieber fahren, Mr. Radcliffe. Und dann rennt er in das Haus und dann sieht er, im Keller ist die Tochter von dem Anwalt eingesperrt. Das hat er am Anfang schon gesehen, als er das erste Mal da war. Und dann sieht er, wie die Tochter da verbrennt im Keller. 5. totes Kind. Die man aber halt auch nicht wirklich kennt.
Aber auch eine krasse Szene, ne? Alles brennt, sie steht da im Keller und er will ihr helfen, aber sie hat einfach so einen toten Blick. Die Black Woman ist auch da und dann
ja,
nimmt sie noch diese Linoleumlampe und schmeißt die vor sich auf den Boden und läuft dann brennend auf ihn zu. Und
genau, die
ist ab 12 freigegeben gewesen.
Das ist geil. Das ist
die Szenen sind richtig gut, ey.
Ja.
Aber diese Szenen für sich genommen sind alle so gut.
Ja.
Auch wie die Kinder das Mädchen mit der Bleiche in die Polizeistation reintragen. All diese ganzen Sachen, auch die Kinderschauspieler, finde ich irgendwie echt gut.
Das wäre halt noch cooler, wenn man irgendwie eine Bindung zu den Figuren hätte.
Ja.
Das ist so, bei vielen wünsche ich mir einfach, es wäre besser. Ich finde auch das Haus, also dieses Setting ist
unglaublich.
Unglaublich toll. Es sieht so unheimlich aus und dass es halt nicht nur dieses Haus ist, sondern auch diese urwaldmäßige Insel. Ja. Mit einem Friedhof und ich meine, das ist doch das perfekte Horrorfilm-Setting.
Ja.
Und dann ist er so die meiste Zeit nur in ein, zwei Räumen in dem Haus.
Ich finde auch, der Film, das muss man einfach mal sagen, sieht wirklich wunderschön aus.
Ja.
Ich habe den angemacht und wusste ja nichts über den und wusste auch nicht, dass es ein Kinofilm ist und irgendwie habe ich automatisch gedacht, das ist ein TV-Film. Ja. Weil bisher alle Filme, die wir von Daniel Radcliffe geguckt haben, die nicht Harry Potter waren, TV-Filme waren.
December Boys.
Bitte?
December Boys.
Ja, stimmt. fast alle. Und dachte so, wow, der sieht aber wirklich krass aus für einen Fernsehfilm. Bis ich dann kurz gegoogelt habe, aha, okay, Kinofilm, aber trotzdem. Also,
dass ihr das nicht wusstet. Sorry.
Wunderschön gefilmt. Und normalerweise bin ich eigentlich mehr so für, keine Ahnung, funktionales Cinema und so. Das klang jetzt auch sehr akademisch. Aber der Film hatte wirklich so, dass man einfach sagen kann, ja, schöne Bilder. Also wirklich toll.
Auch schön gefilmt. Also die Fahrten fand ich immer sehr stimmig. Ja.
Und es wirkt halt auch nicht wie ein Film aus dem 21. Jahrhundert. Es wirkt einfach wie ein Film, der eigentlich älter ist.
Da würde ich dir widersprechen, tatsächlich. Also am Anfang, ich finde, er ist sehr modern geschnitten.
Er ist modern in seinen Kamerafahrten, er ist modern in seinen Blick Color Grading. Der Auswahl und auch im Schnitt meinetwegen, aber beispielsweise vom Erzähltempo her absolut nicht modern, finde ich.
Ich finde, weil er so langsam startet,
so langsam ist, ja.
Aber am Anfang ist er sehr langsam.
Ja, die ersten 15 Minuten, aber dann finde ich, ist er sehr, sehr schnell.
Ich finde die erste Stunde, würde ich sogar sagen, ist
für mich,
sehr langsam.
Für mich wäre das so ein perfekter 50-Minuten-Film gewesen.
Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Das hätte eine richtig gute. Ja,
ich hätte mir einen 2-Stunden-Film gewünscht, tatsächlich.
Ja?
Ja. Aber gut, ich habe auch tatsächlich Midsommar als letzten, ist der letzte Horrorfilm, den ich
aber
gesehen habe.
Aber der Film ist doch 2 Stunden lang.
2,40. Also. Der ist 90 Minuten, die Frau in Schwarz.
Ich finde, der wirkt länger, ne?
Stimmt.
Echt?
Länger.
Der ist doch. Warum? Achso,
ja. 90 Minuten. Wieso wirkt er für euch länger? Das würde mich jetzt interessieren.
Ich dachte irgendwie auch gerade, der wäre 2 Stunden lang. Weil der so.
Ist so langsam. Also, es passiert einfach kaum was. Es passieren nur Jumpscares. Erstmal. Mhm. Klar, du hast die Prämisse, du hast die Szenerie, das ist eigentlich erstmal interessant. Das ist interessante erste 10 Minuten, finde ich. Aber dann flacht es sehr ab. Und dann geht es eigentlich erst so richtig los ab dem Moment, wo dir klar wird, was jetzt genau die Konsequenz von den Erscheinungen der Black Woman sind. Und dann ist sie schon fast wieder beim Finale.
Ich meine, die Regeln werden tatsächlich relativ spät in dem Film erklärt für einen Geister- bzw. Monsterfilm. Die werden ungefähr bei 50 Minuten erklärt. Mhm. Ich habe eine These. Ich glaube, wenn der Film 2 Stunden lang wäre, würde er einem wie 90 Minuten lang vorkommen. Weil ich fand ihn sehr frustrierend, in der 90-Minuten-Version zu gucken. Weil halt, ja, es kommen nur die Jumpscares, es kommt so viel auf einmal und man kann es nicht, sein Verhalten nicht wirklich nachvollziehen. Und wenn der Charakter einen richtigen Arc hätte mit ein paar Szenen und oder beziehungsweise wenn in den Szenen, die da sind, sein Arc klarer gemacht wäre und mehr auf Atmosphäre statt auf Jumpscares gesetzt worden wäre, würde einem der Film wahrscheinlich, wenn er 2 Stunden wäre, wie 90 Minuten vorkommen. Aber weil es wirklich so ein frustrierender Film ist, wo viel auf Jumpscares gesetzt wird und ja, die Sachen, die passieren, sich nicht so wirklich anfühlen, als würde was passieren. Es passiert ja ständig was, aber es sind immer Jumpscares und es wiederholt sich immer. Deswegen denke ich, fühlt er sich so lang an.
Also ich muss ein Klischee bedienen und sagen, es kommt, glaube ich, nicht auf die Länge an. ich glaube, es kommt darauf an, wie es geframed ist. Also ich habe mich
das noch ist ja genau meine These.
Nein, nicht mit der Länge, sondern wie das Ganze erzählt ist. Das Ganze basiert ja auf einem Buch aus den 80ern von Susan Hill und hat jetzt mittlerweile halt schon 2 Verfilmungen zutage gefördert. Einmal die aus den 80ern mit dem James Potter Darsteller und jetzt eben die mit Daniel Radcliffe und aber auch ein Theaterstück. Und tatsächlich sind alle 4 Versionen, also Buch, beide Verfilmungen und Theaterstück, alle unterschiedlich. In allen gibt es ganz differenzierte Elemente. Und beispielsweise in der ersten Verfilmung ist es so, dass die, ja, ich gehe erstmal aufs Buch ein, das finde ich nämlich, glaube ich, bei deinem Punkt jetzt interessanter. In dem Buch ist es nämlich so, dass der Charakter von Daniel Radcliffe
Arthur Kipp, oder
wie hieß der? Arthur Kipps. Ja. Dass der am Anfang es gibt eine gute Wahrscheinlichkeit, dass diese Frau in Schwarz einfach wirklich eine Frau ist und kein Geist. Er ist nämlich im Buch früher da, da ist er nämlich schon bei der Beerdigung dieser Frau zugegen und wundert sich bei der Beerdigung der Frau noch, warum keine Angehörigen da sind. Und sieht dann nur in der Ferne so ganz viele Kinder und denkt sich, ah, okay, immerhin die sind da, und sieht aber auch in der Ferne so eine so eine Frau, die halt nur schwarz trägt, die auch ihr Gesicht vermummt hat, und sieht nur aus der Ferne, dass sie halt irgendwie irgendwas ist mit ihrem Gesicht, und denkt sich, naja, kann ich nachvollziehen, vielleicht irgendeine Erbkrankheit, dann würde ich mein Gesicht auch vermummen, mehr oder weniger. Und denkt sich da nicht viel bei, das ist einfach eine Frau in Schwarz, und denkt sich, ja, immerhin ist die gekommen, vielleicht eine alte Freundin. Wenn er dann bei dem Haus ist das erste Mal, sieht er eben auch draußen diese Frau und fragt sich, das ist aber komisch, dass die mir gefolgt ist. Und sie taucht eben einfach immer mal wieder auf aber du weißt noch nicht, dass sie ein Geist ist und du weißt noch nicht, dass ihr Erscheinen für das Sterben der Kinder verantwortlich ist. Und das finde ich eigentlich ganz spannend, weil dann immer diese Möglichkeit besteht, dass es einen Zusammenhang gibt, aber du weißt es nicht genau. Und dann ist es auch nachvollziehbarer, dass er in dieses Haus zurückkehrt, denn es sind für ihn halt keine Geister da, ne? Sondern er sieht halt nur ab und zu diese Frau in Schwarz um das Haus rumlaufen.
Das hört sich für jetzt nicht besser an.
Absolut meine Rede, Alko. Also es müsste sich, genau das habe ich versucht auszudrücken, es müsste sich langsamer aufbauen. Der dürfte beim ersten Besuch quasi nur einmal diese Frau sehen und sich nicht sicher sein, ob er sie gesehen hat oder nicht.
Ja. Aber dafür bräuchtest du nicht unbedingt 2 Stunden, Henny. Das würde er mal auch in kürzerer Zeit schaffen.
Ja, das war jetzt nur so exemplarisch gesagt. Aber halt, wenn einfach dieser Aufbau besser funktionieren würde, wäre es egal, wie lang es ist. Es würde dir kürzer vorkommen als dieser doch recht holprige Aufbau in diesem Film. Wo, das meine ich auch mit zu viel auf einmal. Es ist halt nicht nur, er sieht die Frau einmal und ist vielleicht kurz irritiert, sondern er sieht die Frau, er hat direkt einen Flashback im Moor, es sind 2 Jumpscares, um das nochmal zu wiederholen.
Ich glaube, in dem BBC-Film kommt diese Frau in Schwarz auch tatsächlich nur einmal richtig vor. Das heißt, du hast einen richtigen Jumpscare gegen Ende. Der, glaube ich, wenn man den ganzen Film guckt, extrem gruselig ist, weil er die ganze Zeit aufgebaut wurde. Wenn man sich nur diesen kurzen Clip anguckt, ist er vielleicht ein bisschen komikhaft, einfach weil das ein 80er-Jahre-Fernsehfilm ist und nicht so viel Budget. Aber halt einfach krass aufgebaut. Was auch anders ist, ist, also jetzt, ich spreche vom Buch, aber ich glaube, das bezieht sich auch auf die BBC-Verfilmung. Arthur Kipps ist in beiden Versionen ein glücklicher Mann. Seine Frau ist nicht tot, aber sie haben einen Sohn und er kehrt als vollkommen zufriedener Mann in dieses Dorf. Und dieses Dorf und diese ganze Geschichte und seine Arbeit in diesem verlassenen Haus saugen ihm quasi die Freude aus und saugen ihm diese Glücklichkeit aus. Und er schafft es irgendwie, aus diesem Dorf zu entrinnen und das hinter sich zu lassen und diese Arbeit abzuschließen. Aber dann, Jahre später in der Zukunft, ist er, im Buch ist es in einem Park, er ist dann mit seiner Frau und dem Sohn in einem Park, und die reiten auf dem Pferd, meine ich. Und auf einmal rast dieses Pferd mit einer irren Geschwindigkeit mit den beiden auf dem Rücken gegen einen Baum und beide sterben. Und es ist wieder dieses Ding von wegen, okay, das theoretisch kann sowas passieren in der Realität. Ein Pferd kann durchdrehen, das kann passieren. Aber dann dreht er sich um und sieht die Frau in Schwarz. Und nach all den Jahren ist nicht vergessen, was da passiert ist in dem Dorf, und sie kehrt wieder und rächt sich sozusagen auch noch an ihm und nimmt auch dieses Kind und nimmt aber auch noch seine Frau.
Da ist quasi im Original ist der Twist, ne, am Ende stirbt seine Familie, und im Film haben sie es ganz stark geändert. Also sie haben den Tod vorgezogen.
Und ich finde das so interessant, weil hier hast du halt unseren Boy Daniel, ist halt von Anfang an ist Daniel Sadcliffe, ganz klar, ist ganz, ganz gloomy und deprimiert. Und diese Deprimiertheit zieht sich einfach noch weiter hinab, sozusagen. Du hast keine große Entwicklung bei ihm eigentlich.
Das ist auch so mein Problem mit ihm generell. Also ich mag eigentlich, wer in diesem Film schauspielt, also sein Charakter, fehlt einfach die Wandlung. Und teilweise wirkt es halt so, wie als würde er verschiedene Charaktere spielen, weil er vom Drehbuch her verschiedene Charaktere spielt. Also der traumatisierte Familienvater vom Anfang, der irgendwie sein Kind hat, das aber auch dem seine Liebe nicht wirklich zeigen kann, weil er ihm vielleicht den Tod der Mutter vorhält. Und denjenigen, der, also da ist ja das erste Mal seit Kammer des Schreckens wieder so richtig im Detektivmodus, wenn er in dieser Villa ist.
Ja, total, das sagt ja auch, ist ein richtiger Detektivfilm so ein bisschen.
Ja. Ich würde mir einen richtigen Detektivfilm mit ihm gerne wünschen. Also das mochte ich auch total gerne. Also ich mochte es halt auch separat, aber dieser Detektiv und dieser Vater sind nicht in jeder Szene der gleiche Charakter. Das wirkt teilweise wie unterschiedliche Charaktere. Einmal ist er dann auch, in der Nacht, wo wir, glaube ich, gerade auch immer noch sind, ne, diese zweite Nacht, wo 1000 Jumpscares kommen, der Schaukelstuhl und was nicht noch alles, da ist er auch teilweise kurz so angepisst und holt sich eine Axt und als wäre er total frustriert mit der Situation, was ich auch irgendwie cool fand, aber was auch nicht zu den einzelnen Sachen passte. Und ich hatte das Gefühl, er gibt sich Mühe und er spielt eigentlich jede Szene gut, aber vom Drehbuch her ist es einfach kein zusammenhängender Charakter. So ein bisschen das Joker-Problem.
Also im Prinzip, er hat hier richtig abgeliefert, aber der Stoff war einfach, ja.
Ja, ich habe mich auch ernsthaft gefragt, warum sie so viel geändert haben im Vergleich zum Buch. Ich hätte, glaube ich, gerne einfach das nochmal verfilmt gesehen. Oder habt ihr auch was zu dem Theaterstück gelesen, wie das umgesetzt wurde?
Ich habe tatsächlich nur, hast du das gelesen? Ich habe nur das Buch tatsächlich gelesen, wie der Plot vom Buch ist. Ich habe das Buch selber nicht gelesen.
Ich fand es mega interessant. Ich wünschte, ich hätte dieses Theaterstück gesehen. Das ist wohl auch eins der longest running Theaterstücke am Broadway oder West End.
West End in England. West End, ist ein großer Unterschied.
Nehmen wir das West End. Was ich erstmal spannend finde, ich meine, du hast hier einen Horrorstoff, der ja auch viel von Jumpscares und sowas lebt. Und wie setzt du das im Theater um? Und ich finde es unglaublich cool, wie es wohl umgesetzt ist. Ich meine, ich habe jetzt auf YouTube keine Aufnahmen gefunden oder so. Aber ich teile euch mal ganz kurz die Rahmenhandlung mit. Ich versuche mich kurz zu fassen. Dann können wir ja mal darüber nachdenken, ob wir das irgendwie gerne verfilmt gesehen hätten. Denn ich glaube, ich hätte es gerne in diesem Film gesehen.
Okay.
Es ist nämlich so, in diesem Theaterstück hat unser Hauptcharakter, Arthur Kipps, das Ganze lange, lange hinter sich. Er hat das alles erlebt mit dem Dorf, mit der schwarzen Frau und so weiter. Und es verfolgt ihn aber immer noch. Also er ist davon immer noch traumatisiert und er schreibt das alles runter, so autobiografisch. Er schreibt das alles runter und schreibt das in Form eines Theaterstücks, um diese Szenen nochmal durchzugehen im Kopf.
Das ist ja auch das Framing-Device im Buch tatsächlich.
Ah, guck mal, das wusste ich gar nicht. Ja, und dann geht er zum Theater, wo irgendwie eine erste Probe stattfinden soll, um das auf die Bühne zu bringen. Und er ist sich aber so unsicher mit dem Stoff und die Schauspieler sind noch nicht da, aber es ist irgendwie so ein Theaterjunge da, irgendwie einer, der hinterm Set hilft. Und mit dem redet er über diesen Stoff und teilt ihm das so mit und dann spielen sie das einfach durch und übernehmen halt diese beiden Rollen von dem Arthur Kipps und ich meine dann, der Junge spielt den Freund, den er da vor Ort hat und spielen dann aber diese Szenen tatsächlich und als Zuschauer wirst du dann in diese Zeit zurückversetzt. Und es sind aber wirklich nur diese beiden Schauspieler und teilweise durch Lichteffekte und so weiter wird halt angedeutet, da ist jetzt die schwarze Frau und so. Aber beim Theater ist es ja auch so, du hast am Anfang dieses Programmheft, wo drin steht, der spielt den Charakter und du hast aber nur diese beiden Schauspieler. Und es soll extrem gruselig sein, auch nur mit den beiden, weil du da so reingezogen wirst, weil auch so viel mit Licht gespielt wird und wenig Licht. Und ganz am Ende ist es dann wohl so, dass die schwarze Frau von hinten durchs Publikum schreitet bis zur Bühne und es dauert, bis jeder Zuschauer und Zuschauerin sie entdeckt hat und dann passiert eben das schreckliche Ende. Und
das ist das schreckliche Ende im Theaterstück?
Richtig cool. Ja, ich meine, dass dann beide sterben. Wie beide sterben, weiß ich nicht.
Auch interessant.
Dann ich haben glaube, sie es ist quasi nicht so konkret gespoilert.
Ein Teil, Teil des Theaterstücks dann doch in den Film integriert. Ich finde diese Entscheidung, quasi diesen Tod so der Frau vorzuziehen und so, das wirkt alles, als hätte jemand, also die ursprüngliche Geschichte klingt richtig cool von der Beschreibung und es wirkt so, als hätte jemand quasi so ein neues Take drauf gehabt und wollte irgendwie was Neues damit aussagen, aber es hat entweder nicht ganz geklappt oder es ging nicht ganz. Ich will jetzt nicht zu verschwörungstheoretisch sein, aber 90 Minuten Filme sind ja oft Filme, die vom Studio stark zusammengekürzt wurden.
Ja, und das ist nämlich der Moment, weswegen ich gesagt habe, es hat mich einfach überrascht, dass Jane Goldman das Drehbuch geschrieben hat. Weil die Filme, die ich von ihr kenne, das ist zum Beispiel Der Sternwanderer oder Kick-Ass oder eben Kingsman.
Lass uns gerade sagen, wer Jane Goldman ist. Das ist die Schreibpartnerin von Matthew Vaughn seit der Sternenwand.
Also erstmal ist die Drehbuchautorin, ne? Die schreibt ziemlich viel. Ja, genau. Achso, die schreiben die zusammen, oder was?
Cool. Das ist wichtig, weil sie hat quasi seit Der Sternwanderer alle Filme mit Matthew Vaughn zusammen gemacht und tatsächlich die Frau in Schwarz ist ihr erstes Solo-Drehbuch.
Ah, okay. Vielleicht macht das Sinn.
Ich weiß es nicht. Ich denke auch drüber nach. Was ist die Erklärung? Aber sag du erstmal weiter.
Ja, und das sind alles Filme, die mit ganz vielen Charakteren oft sind. Und trotzdem immer noch so sehr fokussiert sind auf so eine Aussage irgendwie. Bei Sternwanderer geht es ja so um Romantik und so, dass der Charakter immer einer Frau hinterher eifert und dann am Ende merkt, dass ihn das gar nicht glücklich macht, sondern das, was die ganze Zeit vor seinen Augen war. Ne? Kick-Ass, weiß ich gar nicht genau, macht sich so ein bisschen über Comics irgendwie so lustig, ne? Mhm. Und und das ist irgendwie merkwürdig in diesem Film zu sehen, dass der so unfokussiert ist und man so denkt, da steckt so ganz viel drinne, aber nichts wird so richtig durchgezogen.
Ja, es ist, ich finde es sehr seltsam. Ich habe auch gedacht, es ist ihr erstes Solo-Ding, ihre anderen Filme sind ja nicht so Horror, aber dann habe ich festgestellt, wie cool Jane Goldman ist.
Ja, in Interviews, ne?
Oder nicht was? Nur, Jane Goldman, abgesehen davon, dass sie mit Matthew Vaughn einige absolute Klassiker und richtige Kultfilme wie Kick-Ass oder Kingsman gemacht hat oder den ersten X-Men, der immer noch der beste X-Men ist, ist sie scheinbar eine Freundin von Neil Gaiman.
Der erste X-Men?
Der beste X-Men. Ach so, X-Men First Class. Ist sie eine gute Freundin von Neil Gaiman?
Ich muss aber kurz googeln, ob das einer der X-Men ist, bei denen ich eingeschlafen bin.
Ja, da bist du bei eingeschlafen. Das
ich fand den auch schon sehr schlecht.
Hattet ihr mit den
First Class fandest du schlecht?
Ja, ich fand den richtig langweilig.
Was? First Class ist der absolut beste X-Men-Film. Guck dir nochmal an.
Der beste also ist, glaube ich.
Ich als jemand, der bei allen X-Men eingeschlafen ist, dachte, das ist ja auch keine hohe Latte, ne?
Ich finde die auch alle nicht so gut, muss ich ehrlich sagen.
Ich habe die lange nicht mehr gesehen, aber First Class ist wirklich
no
gut.
No hate. No hate. Vielleicht sehe ich ja auch irgendwann eines Tages die Filme mit ganz anderen Augen. Ich habe ja auch noch nicht alle gesehen. Aber
ja, du musst nur First Class gucken. Die anderen sind okay bis gut.
Übrigens hat sie auch The Limehouse Golem geschrieben, den ich auch total cool fand, der so ein ähnliches Setting hat.
Ja, und sie ist auch cool. Zum dritten Mal anzusetzen. Sie ist eine gute Freundin von Neil Gaiman, taucht in einer seiner Kurzgeschichten auf. Euch vielleicht bekannt als Autor von American Gods, Good Omens und dergleichen. Sie hatte, bevor sie eine Filmkarriere hatte, eine Reality-TV-Show, wo sie Geister gejagt hat und übernatürliche Phänomene. Also eigentlich müsste sie sich mit Horror auskennen. Und sie hat in letzter Zeit vor allem war sie bekannt, weil sie das erste Game of Thrones Spin-off entwickelt hat mit Naomi Watts, was dann doch nicht gegreenlightet wurde, aber was von der Prämisse her total cool klang. Nicht gegreenlightet. Es sollte in der Vergangenheit spielen, in der Zeit, was für die Figuren aus Game of Thrones Legenden waren und dann quasi so wie Legenden in Wirklichkeit sind. Also nochmal so Geschichte und Mythenbildung entmystifizieren.
Oh, wie cool.
Ja. Und irgendwie da in diese Filmografie passt dieser Film irgendwie, weiß ich nicht, der sitzt da sehr komisch drinne, finde ich.
Finde ich auch.
Und ich kann es mir auch nicht wirklich erklären. Der Regisseur James Watkins hat davor nur einen Film gemacht, der aber auch ein Horrorfilm ist. Der hat auch was Witziges. Der hat danach kennt ihr den Pariser Attentat-Actionfilm mit Idris Elba?
Ja, weil ich immer mal sehe, aber ich habe ihn nicht gesehen.
Der wurde zweimal delayed, weil immer echte Terroranschläge kamen und deswegen ist der gefloppt, weil weil er dann halt natürlich nie richtig rausgekommen ist und niemand den sehen wollte. Und dann hat Watkins noch eine erfolgreiche Krimiserie, MacMafia, gemacht, die auch recht bekannt ist. Und irgendwie alle Beteiligten haben davor oder danach richtig bekannte und richtig große Sachen gemacht und eine gute Karriere gehabt. Nur irgendwie dieser Film ist so dieses Ding, was mitten in der Karriere dieser Leute steht und da nicht so ganz reinpasst.
Vielleicht nochmal zu Horrorregisseuren, ne? Auch wenn ich jetzt noch nicht so viele Horrorfilme gesehen habe, ich habe aber dennoch das Gefühl, dass im Horrorgenre eigentlich die Regisseure immer sehr funktional arbeiten und da immer mindestens solide eigentlich drin sind. Ich habe das Gefühl, eigentlich in jedem Horrorfilm, den ich bisher gesehen habe, war immer gut, im Grunde immer solide gemacht, gut gemacht. Jumpscares gut, also oft gut szenisch aufgebaut und so weiter. Also ich habe das Gefühl, dass generell im Horrorgenre eigentlich eine hohe Handwerkskunst sozusagen vorherrscht.
Ich glaube, da würden die Horrorfans widersprechen. Also es ist ja halt ein Genre, was du billig produzieren kannst. Und allein dadurch gibt es natürlich viele Horrorfilme, die jetzt nicht von Jordan Peele gemacht wurden, sondern ja, von Leuten, die doch weit unter seinem Skillset liegen.
Aber nur weil es billig produziert ist, muss es ja nicht schlecht sein. Ich meine, alleine der erste Found-Footage-Film, der so bekannt war, wie hieß der nochmal?
Blair Witch Project.
Blair Witch Project war ja extrem günstig. Ich glaube, nur ein paar hunderttausend Mark damals. Ja, Mark. Ja, Quatsch, also Dollar. Und ist lange her. Aber der war ja unfassbar erfolgreich.
Ja.
Also ich glaube, nur weil es billig gemacht ist, muss es nicht schlecht sein. Ich meine, wir haben selber mal einen Kurzfilm von, der auch no-budget-mäßig ist. He Dies at the End heißt und von Amateurfilmemachern gemacht wurde, einfach geil ist.
Den sollten wir eigentlich auch mal verlinken, weil der auch wirklich genial ist für Jumpscares, ne?
Keine Ahnung, welcher das ist. Ich meine ja auch nicht, dass jeder günstige Film schlecht ist. Es gibt viele großartige günstige Filme, die fantastisch sind, aber einfach von der Wahrscheinlichkeit her. Wenn du viele Sachen günstig produzierst, dass da mehr Mist als gut dabei ist, ist ja allein schon von der Wahrscheinlichkeit her gegeben. Es gibt ja sowieso diese Regel, dass 90% von jedem Genre eigentlich Müll sind.
Ja, woher kommt diese Regel?
Ich weiß nicht mehr, wer die...
von jedem Genre?
Das ist von so ein... Jedem. So ich weiß nicht, nach wem das benannt ist. Das ist irgend so eins von diesen... Slaw-Dingern.
Also das heißt auch, von allen Filmen, die gemacht wurden, sind 90% Scheiße.
Ja, ist wahrscheinlich richtig so.
Könnte man das auch so einfach sagen? Oder muss das mit dem Genre dann auch sein?
Das könnte man auch so sagen. 90% von allem sind Scheiße, ist, glaube ich, die Regel. Also auf Menschen übertragen, ich weiß es nicht.
Ich dachte auch gerade, also wenn 90% aller Filme Scheiße sein sollen, dann muss es ja auch so eine Prozentzahl für Menschen geben. Wenn Leute schon behaupten, das so genau vorhersagen zu können, aber dann finde ich, bei Menschen ist doch diese Prozentzahl im Wandel und kann sich senken. Und dann kann sich doch die Zahl bei den Filmen auch senken. Ich bin einfach dagegen. Ich als Mathematiker sage, nein, das bitte nicht. Da werden Zahlen für falsche Zwecke hergenommen.
Oh Gott.
Kann ich mir nicht vorstellen. 90% jedes Genres? Nein. Glaube ich nicht.
Absolut, locker. Okay, es ist auch nur so eine fixe Regel.
Es ist auch nur so eine fixe Regel, die
irgendwas anderes sagen.
ich wollte euch was fragen.
Ja.
Meintest du überhaupt mich? Ja, ich wollte
euch was fragen. Ja, ich meinte dich.
Seid ihr auch Leute, die, wenn ihr einen Film guckt, dass ihr komplett dieses Gefühl, was euch dieser Film vermittelt, übernehmt, noch für so 10, 15 Minuten, nachdem der Film schon vorbei ist?
Nur wenn er gut ist.
Aber habt ihr das auch?
Ja, manchmal schon. Manche Filme lassen einen so richtig noch, die lassen einen nicht so richtig los, finde ich.
Ja.
Da muss man richtig, Jojo Rabbit zum Beispiel war so ein Film, wo ich nach Stunden danach, hat der Film mich so mitgenommen.
Also, weil ich gehöre da ganz stark zu. Ich weiß noch, also als Kind war mein absoluter Lieblingsfilm ja Zurück in die Zukunft 1. Und auch Stunden nach dem Film war ich einfach noch gedanklich so krass in dieser Welt und wollte einfach nur irgendwie auf ein Skateboard mich draufspringen und irgendwie nachts durch die Stadt und Doc Brown treffen und durch die Zeit reisen und so weiter, irgendwie Abenteuer erleben. Wenn ich einen Actionfilm geguckt habe, dann hatte ich das ganz stark, oder James Bond-Film meinetwegen, hatte ich das ganz stark, dass ich so genauer in die Ecken des Raumes geguckt habe und irgendwie alles mit anderen Augen gesehen habe und so. Also ich habe den Film sehr gefühlt. Und in diesem Film hatte ich, das war jetzt nicht so geile Beispiele eigentlich. Ich hoffe, wenn man das hört, denkt man sich so, ja, ja, das habe ich bei dem Film gehabt. Jedenfalls bei diesem Film war das so, ich habe den, wie gesagt, nachts geguckt, musste dann leider in der Hälfte stoppen, weil ich früh raus musste am nächsten Tag und war alleine in der Wohnung. In ein, zwei Zimmern war noch Licht an und ich bin ganz anders durch die Wohnung gegangen. Der Film baut nämlich tatsächlich, finde ich, sehr gut auf, dass man immer hinter Daniel Radcliffe guckt. Dass man immer guckt, ob hinter ihm was erscheint.
Ja, und weil wenn da immer die scheiß Jumpscares kommen.
Aus dem Film rausgeht, wenn man die ganze Zeit hinter sich guckt. Ich hatte gar nicht mal dieses typische Horror-Ding, dass ich beim Zähneputzen, beim Hochkommen, ne, wenn man dann wieder in den Spiegel guckt, denkt, jetzt ist was hinter mir. Hatte ich gar nicht, weil das wird immerhin im Film nicht benutzt. Das ist auch für mich ein bisschen abgenudelt. Aber ja. Und da habe ich mich gefragt, das ist geil. Aber heißt das, und hier kommt meine nächste Frage an euch, verehrte Appy und verehrter Henny. Ist ein Horrorfilm schon dann gut, wenn er gruselig ist?
Ja, darf ich erstmal eine Gegenfrage stellen? Das ist eine
schwierige
Frage. Willst du mit deiner Geschichte sagen, dass du leicht beeinflussbar bist?
teilweise. Aber auch nur, wenn es gut gemacht ist, natürlich, ja.
Also ich denke, wenn ein Film es schafft, unheimlich zu sein, ist das schon cool. Es ist aber natürlich unheimlich, ist, glaube ich, Horror ist wahrscheinlich subjektiver als andere Genres, weil ja jeder eine unterschiedliche Unheimlichkeitsschwelle hat. Mhm. Und was für Leute, die nicht viele Horrorfilme unheimlich ist, die nicht viele Horrorfilme gesehen haben, unheimlich ist, ist vielleicht nicht unbedingt gut. Weil mit ein bisschen mehr Erfahrung wird zu sagen, okay, das ist jetzt, das ist nicht unheimlich, das habe ich schon tausendmal gesehen. Es ist vielleicht so dieser erste Horrorfilm-Effekt, ne? Dass gerade Teenies einen Horrorfilm gucken und sagen, ach, das ist der unheimlichste Film aller Zeiten. Und dann guckst du es 10 Jahre später und denkst, okay, das war ziemlicher Schrott. Findet ihr diesen Film denn unheimlich?
Ich fand ihn stellenweise unheimlich, auf jeden Fall. Ich fand auch das Ende unheimlich, ja.
Ich fand den teilweise ziemlich gruselig. Ich fand das richtig gut gemacht. Also manche Sachen fand ich richtig gut gemacht. Deswegen, für mich ist das so ein Clipfilm. Wenn du einzelne Clips daraus nimmst, die sind richtig toll gemacht, toll gefilmt, toll aufgebaut, toll, also steigert sich ja auch gut und arbeitet damit, was wir halt vorher schon gesehen haben, was wir erwarten. Der Film spielt ja stark mit Erwartungen, ne, dass man jetzt denkt, da muss jetzt wieder was kommen. Das finde ich gut, nur, dass es halt diese ganzen tollen Clips aneinandergereiht wirken irgendwann, also für mich wirkten sie teilweise lächerlich. Und das ist natürlich genau das, was man nicht möchte in einem Horrorfilm, ne?
Ich musste auch viel lachen, muss ich sagen. Also.
Ja, also das schlammige Kind, da habe ich gelacht.
Ja.
Für mich war es einfach, es war so viel Jumpscares, so ein Angriff auf die Horrornerven auf einmal.
Ja.
Das ist für mich, also ich fand es überhaupt nicht unheimlich. Also nach den ersten aber 20 Minuten war ich da quasi nach
hast du dich denn erschreckt bei dem Rohr?
Bei dem Rohr, das war das Einzige, wo ich mich erschreckt habe, weil es das erste Mal war. Und da muss ich im Nachhinein sagen, es ist auch nicht unbedingt ein besonders guter Jumpscare.
Erklär das vielleicht kurz.
Es war ein Jumpscare, der nicht so besonders gut war.
Nee, mit dem Rohr.
Ich fand den richtig gut.
Achso, das hatten wir am Anfang schon gesagt, dass in dem Haus ist und auf einmal kracht es und da kommt so braune Flüssigkeit aus so einem Wasserrohr. Und du denkst erst, das ist ein Geist, aber es ist nur das Rohr.
Ich finde den richtig genial, den Jumpscare, weil er kommt in das Haus rein und man merkt schon, irgendwie ist was komisch. Es wird ja auch schon so gefilmt aus dem Fenster raus, diese Predator-Perspektive, ne?
Das ist ja auch noch, ja.
Und gleichzeitig steigt das Wasser um die Insel herum. Ne? Man könnte auch so sagen, oh, ne, es schließt sich um ihn herum. Und wir warten die ganze Zeit. Und dann kommt dieses Rohr und wir erschrecken uns. Und es ist irgendwie komisch, dass da Wasser rauskommt. Aber es könnte auch eine natürliche Ursache haben. Und das wäre nämlich genau das, was auch in dem Film noch mehr passieren könnte, sollte. Diese gruseligen Sachen, die aber vielleicht auch natürlich sein können. Und deswegen fand ich den so gut.
Aber bitte keine nicht so viele Jumpscares, weil das ist dann immer so ein Fake-Out.
Also aber der für sich genommen, der war richtig gut.
Ich habe halt auf die Frage antwortend auch gedacht, so, ich fand ihn unheimlich, ganz klar, ich fand Stellen gruselig, aber ich fand ihn nicht auf so eine tiefgehende, befriedigende Art gruselig. Ja. Und für mich hatte der Grusel keinen wirklich tieferen Sinn. Und ich glaube, da kann man gut zurückkommen auf diese Hypothese von dem YouTuber Now You See It über die Jumpscares, dass der immer ein Jumpscare dann gut ist, wenn er einen Zweck für die Story hat. Oder dass das zumindest ein wichtiges Kriterium dafür ist. Und das ist hier halt wirklich ganz oft nicht der Fall. Ja, und ich glaube, deswegen ist er schon für mich gruselig. Aber ich würde bei der Frage, ist ein Horrorfilm schon gut, wenn er einfach nur gruselig ist, würde ich, glaube ich, mit Nein beantworten und sagen, er muss halt auch einfach eine gute Story haben und der Grusel und die Story müssen Hand in Hand gehen.
Aber das ist eben auch, warum deine Frage so schwer ist, weil er ist nicht gruselig, wenn die Story nicht funktioniert.
Ja.
Ah, okay. Das ist also auch quasi in den Momenten, in denen er gruselig ist, funktioniert es und wenn er es nicht tut, dann...
Also es gibt einen Film zum Beispiel, Henny wird das jetzt nicht so gut finden, wenn ich das sage, wo ich die Story richtig scheiße finde und mit diesem Film, ich fand den richtig schrecklich.
Ist das jetzt wieder einer dieser Momente, ich weiß nicht, ob ihr das bemerkt habt, aber ihr habt beide öfter so Momente, wo ihr sagt quasi, oh, dieser Film ist so kacke und das sind irgendwelche Klassiker oder sehr hoch angesehene Filme und ihr verspielt Moment euren gesamten Filmkritiker-Street-Cred. Jetzt mit dieser Vorankündigung, sag, was du sagen willst.
Also der Film, den ich meine, ist einfach richtig blöder Film. Also richtig kacke. Aber bis heute...
Es kann nur schlimm werden. Was ist es?
Du kannst doch nur von dem Orson Welles...
Nein. Ist nicht ganz so hot, das Take. Okay. Aber
der Pate.
Also in der Szene haben wir... zwei Figuren sind an Stühle gefesselt, können sich nicht bewegen, werden von einer dritten Figur mit einer Waffe bedroht und plötzlich kommt von unten ein Schrei oder sowas. Und dann kommt ein Bär hoch, der einen halben Schädel nur noch hat. Und diese Szene, die fand ich so unendlich gruselig. Und der Film heißt Annihilation, die Auslöschung oder sowas. Das war so ein Netflix-Film, der kam gar nicht erst in die Kinos.
Leider nicht.
Andy findet ihn richtig gut, ich fand ihn nicht gut. Aber der Film war teilweise, der war einfach so krass gruselig und die Szenen waren so gut. Und wow.
Der Film ist aber auch eine ganz, ganz andere Liga, einfach technisch. Der ist ja von Alex Garland und Alex Garland ist 10 Klassen über James Watkins. Ja. Der kann nicht nur Bilder schön aussehen lassen, sondern der kann dieses Ausharren mehr. Ich meine, in dieser Bär-Szene ist ja auch, dass dieser Bär dann häufig einfach so ruhig vor den Leuten steht und du wartest darauf, dass er zuschnappt, aber er tut es noch nicht und dann tut er es unerwarteterweise.
Ja, aber auch die Regeln, nach denen er es tut, sind auch wesentlich klarer, finde ich, als in dem.
Ja.
Ne? Also, ja, das fand ich schon gut, obwohl ich den Film an sich nicht gut finde.
Und muss man den gesehen haben?
Der ist großartig. Appy mag den nur nicht, weil er am Ende abstrakt ist. Aber der ist eine Meisterklasse darin, wie Spannung erzeugt wird und es ist technisch auf einem ganz hohen Niveau.
Und Natalie Portman, ne? Spielt mit. Also von
Natalie Portman, ja.
Kann man sich
auch richtig gut da drin. Und Oscar Isaac.
Auch sehr gut. Kann man sich auch gut angucken.
Apropos Regeln und Story und es muss funktionieren. Das Wichtigste, was ja in dieser zweiten Nacht passiert, ist, dass man die gesamte Backstory der Frau in Schwarz erfährt. Ja. Aber auch wirklich quasi nur da. Das ist so ein richtiger Infodump.
Ja, also richtig.
Das hätte man deutlich besser über den Film verteilen können. Man erfährt, dass es die beziehungsweise man fährt nur am Rande. Das ist auch so ein interessantes Detail aus dem Buch, was im Film nicht so ganz rüberkommt. Die Frau in Schwarz ist eine Fallen Woman, die außerehelich ein Kind gekriegt hat und wo dann ihre Familie das Kind großgezogen hat an ihrer Stelle, wo ihr das Kind quasi weggenommen wurde. Und dann ist das Kind aber im Moor versunken bei einem Ausritt mit einer Kutsche. Und die Pflegeeltern haben sich gerettet und dann hat sie die umgebracht? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr. Nee, oder?
Nur das Kind.
Nein, ich meine die Frau in Schwarz, die.
Nee, die hat die nicht umgebracht.
Die hat sie dann ist sie auch gestorben und zum Geist geworden und hat sie in den Tod getrieben.
Sie hat sich selber umgebracht.
Genau, sie hat sich erhängt und dann ihr Geist, seitdem ist ihr Geist unterwegs und hat erst dieses Paar in den Tod getrieben und seitdem ist die Regel, die dann hat sie? Nach. Ja.
Wie?
Sie hat die gequält auf jeden Fall. Das ist klar, wird klar gesagt, meine ich.
Ja?
Ja.
Eiko, hast du das mitgekriegt?
Nee.
Ich glaube, oder es ist nur impliziert, dann war es vielleicht nur meine Interpretation. Aber auf jeden Fall, seitdem ist es so, die Frau taucht auf und wenn jemand sie sieht, sterben Kinder. Und Kinder sterben halt, indem sie sich selbst töten, indem sie in so einen Trancezustand kommen und
sie werden ferngesteuert. Selbstmord. Ne?
Ja, genau, sie werden ferngesteuert und sterben.
Aber fandet ihr nicht auch, dass es irgendwie immer merkwürdig war, dass die ganze Handlung hat so dieses Gefühl von, das ist alles sehr alt und irgendwie schon lange her. Dabei ist das alles irgendwie vor kurzem gerade passiert.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, absolut.
Das ich war fand irgendwie total komisch.
Was ich noch komischer fand, war dann quasi diese Montage, ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, wo man quasi nochmal all die Kinder sieht, die gestorben sind. Und die Montage macht so quasi so den Reverse Fight Club, dass sie dann zeigt, bei all diesen Momenten war die schwarze Frau da. Und ja, es ist wie so ein Reveal, wie so ein Twist, aber es ist so, ja natürlich, also der Film heißt Die Frau in Schwarz. Mhm. Wir wissen, dass sie der Geist ist. Natürlich steckt sie dahinter. Und da sieht man auch diese Mädchen vom Anfang wieder. Und das finde ich so enttäuschend, dass dann quasi dieses coole Opening im Nachhinein sich nur rausstellt, ja, das waren jetzt halt auch so ein paar Kinder, die Frau getötet hat. Also es hatte...
Ach so, ja.
Ja, das fand ich auch sehr schade. Es wirkt wie so ein großes Rätsel und die Antwort ist halt sehr, sehr unbefriedigend.
Ich finde den ganzen Film, ich glaube, er stört mich auch deswegen, weil er mich total an The Witcher 3 erinnert. Ich muss mal wieder was über Computerspiele sagen. Und da funktioniert das ja auch immer so. Es gibt irgendwie, irgendwer stirbt unter dramatischen Umständen und dann gibt es halt einen Geist, der ruhelos ist und dann halt schlimme Dinge macht. Bei The Witcher im Übrigen teilweise auch gruseliger als hier. Und dann löst er das, indem er eben den letzten, ne, so wie das der Körper wurde nie gefunden. Ich fühle mich da auch so betrogen, dass sie dann noch weitermacht, nachdem er diesen Körper ja aber damit, ne?
Du redest das Ende, also quasi ja, am Ende, Arthur Kipps kommt recht plötzlich auf die Idee, dass die Frau in Schwarz beruhigt werden könnte, wenn man ihr totes Kind aus dem Moor holt und zu ihr ins Grab legt.
Ja.
Er hat diese Idee recht plötzlich.
Ja, sehr plötzlich, ja.
Und dann machen die das und können das machen, weil der, wie heißt der Typ, Daly, der Sam Daly, sein Kumpel hat ein Auto und damit können sie die Kutsche da rausziehen, beziehungsweise lange genug, damit er dieses Kind bergen kann. Was eigentlich auch, also diese, wobei hier auch nochmal dem Film zugute zu halten ist, diese Grabstelle, wo das Kind quasi gestorben ist, wird sehr subtil eingeführt, weil bei jedem großen, weiten, riesigen Total, in der die Insel gezeigt wird, sieht man immer dieses Kreuz, was kurz vor der Insel ist.
Ja, stimmt.
Und das sieht erst aus wie ein Grab, aber es ist von der Kutsche, wo das Kind drin versunken ist, die Achse, die da rausragt. Und es wird am Anfang, ja, es wird am Anfang immer so am Rande des Bildes gezeigt, ohne dass die Kamera groß drauf fährt, aber man hat dieses Ding im Kopf. Und dann am Ende wird gezeigt, was es ist und sie holen es raus. Das ist sehr clever gemacht.
Mhm.
Ja, und dann bricht der Film quasi, also gut, ich meine, warum Arthur gedacht hat, dass das funktionieren würde, ist nicht klar genug. Aber dann kommt eine sehr awkward Szene, wo quasi Arthur und Sam Daly da weggehen. Kurz vor Ende erinnert sich Arthur auch, dass er ein Kind hat und dass das Kind auf dem Weg dahin ist und oh, okay, dann könnte die Frau ja mein Kind töten, also muss ich jetzt was machen. Ja, und dann kommt diese seltsame Szene, wo die Frau im Haus quasi rumfliegt. Beziehungsweise man ist aus ihrer Perspektive, wie eine Kamerafahrt durch das Haus geht und ruft, never forgive them oder irgendwie sowas. Und dann trotzdem weiter Leute tötet.
Haben wir schon erklärt, warum, also wem sie nicht vergibt?
Ich meine, sie hat es ja immer gemacht wegen diesen Zieheltern, die ihr Kind haben sterben lassen.
Ja, genau, ich war mir gar nicht ganz sicher. Ja, genau, und was haben wir dann für ein Ende? Wer möchte es einmal erklären?
Das Ende von Harry Potter 8,
fast. Ich gucke gerade nochmal, es ist nicht die Achse von der Kutsche, es ist einfach nur wirklich ein Kreuz.
Ach, es ist ein Kreuz, okay. Die Achse wäre noch cooler gewesen.
Es wäre noch cooler, es wäre richtig cool gewesen.
Ja.
Da hätte einiges cooler sein können. Gut, also er ist dann am Bahnhof und holt dann sein Kindermädchen und das Kind ab.
Genau, er wollte ja nämlich dem Kindermädchen früher per Telegramm schreiben, kommt nicht, aber der Telegram-Place hatte schon zu,
ach ja, stimmt.
Deswegen konnte er nicht rechtzeitig schreiben. Genau, sie kommen also an.
Ja. Und dann sagt er gleich, komm, wir fahren wieder zurück, weil hier ist eigentlich alles jetzt erstmal in Ordnung. Alles ist gut, komm, ciao, mein lieber Freund Sam Daly. Und dann kommt die schwarze Frau, steuert sein Kind auf die Gleise. Er will es noch retten, wird er überfahren. Und trifft dann Dumbledore. seine Frau.
Er ist dann im Jenseits in der Form eines Bahnhofs.
Ja.
Direkt nach ein halbes Jahr nach Harry Potter 8. Das ist
witzig, oder?
Ja. Und es ist jetzt von den Filmen, die sich Daniel Radcliffe selbst ausgesucht hat, also die ersten dreimal ausgenommen, David Copperfield, Schneider von Panama und Harry Potter, da wurde er ja als Kind gecastet. Da hatte er nicht wirklich viel mit der Entscheidung zu tun. Aber die Samba Boys, My Boy Jack, und die Frau in Schwarz enden alle damit, dass Daniel Radcliffe stirbt. Und Harry Potter endet passenderweise auch damit, dass Daniel Radcliffe stirbt. Daniel Radcliffe hat einen Todeswunsch. Zumindest im Film. Ich weiß.
Und bei Swiss Army Man ist er einfach schon am Anfang tot.
Da ist er auch schon tot, ja.
Lebendiger.
Es wird, also in mindestens einem der kommenden Filme stirbt er auch noch. Also.
Ich habe mal eine Frage zum Ende, ne?
Ja.
Wir haben das Ende ja jetzt erklärt, ne?
Bis auf das allerletzte, dass er dann seine tote Frau sieht und alle drei in den Himmel gehen und das ist irgendwie ein Happy End, aber die Frau in Schwarz guckt noch mal böse in einem Close-Up in die Kamera.
Genau.
Jetzt haben wir das Ende erklärt.
Man hofft, dass alles noch gut geht, dass sie so, aber dann der Sohn geht aufs Gleis und so weiter, er stirbt. Und der Sohn auch. Und ich habe jetzt zwei unterschiedliche Interpretationen vom Ende gelesen. Mich würde interessieren, welcher ihr davon eher zustimmen würdet. Vielleicht auch ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, welche ihr davon eher mitgehen würdet. Denn man kann das Ganze jetzt so sehen. Daniel Radcliffe wollte ja die Frau in Schwarz besänftigen. Er wollte sie dadurch zum ewigen Frieden bringen, indem er ihren Sohn ins Grab legt und wieder die beiden vereint. Man kann das Ganze jetzt so interpretieren, dass die Frau in Schwarz dieses Angebot annimmt und ihm dankt und ihn deshalb sterben lässt mitsamt seines Sohnes.
Wer hat das denn bitte aufgestellt?
Weil er jetzt mit seiner Frau wieder vereint ist. Also das, was wir als allererstes von ihm erfahren, dass er das eigentlich will. Mit seiner Frau vereint sein. Weil er sie
warum
so stark
guckt die Frau in Schwarz dann in ganz böse in die Kamera und erschreckt dich und das ist alles düster, genau, und wird als tragisch gefilmt.
Man kann das durchaus anzweifeln, aber das war bei vielen, vielen Zuschauern wohl die Interpretation, die sie direkt beim Gang aus dem Kino mitgenommen haben.
Zeig mir 10 solche Zuschauer.
Ich finde das auch. Das ist ja das, was ich total komisch finde. Am Ende ist dann alles super, weil er ist tot. Mhm. Toll.
ja, schon. Und wenn man, das ist jetzt ein bisschen brenzlig, Achso, das war die eine Interpretation.
Also da hat man doch fast, man denkt doch fast, oh wie schön, also am besten sollte die Frau weitermorden und auch noch den Sam Daly umbringen und seine Frau, damit sie endlich wieder mit ihrem Nicholas zusammen sind. Also,
die macht das nur aus Liebe.
Ja, also der
Liebe,
Film,
Harry.
Der Film suggeriert, ja genau, der Film suggeriert, dass es gar nicht so schlimm ist eigentlich.
Ja, und wenn man der IMDb-Trivia-Sektion Glauben schenken darf, in diesem einen Punkt, ich habe jetzt nicht mehr die Zeit gehabt, das wirkte wie ein sehr gezieltes Niesen. Oh, wenn man ihr Glauben schenken darf, in dem einen Punkt, ich hatte jetzt keine Zeit, das nochmal nachzurecherchieren und zu verifizieren, aber dieses Ende, dass er dann im Jenseits ist und die beiden wieder mit der Mutter vereint sind, das haben die wohl gemacht, weil Test-Audiences, also Testzuschauerschaften, wo sehr unzufrieden mit dem ursprünglichen Ende waren. Im ursprünglichen Ende ist nämlich alles so wie bisher, aber man sieht sie nicht im Jenseits. Das heißt, er stirbt einfach, das war's.
Das glaube ich sofort.
Und das allein dadurch, dass sie jetzt diese Jenseits-Szene hinzugefügt haben, kann man halt diese Interpretation aufbauen, was ja anscheinend viele Zuschauer gemacht haben. Die Lady in Black bedankt sich bei ihm, indem sie ihm das Jenseits und die Wiedervereinigung mit der Frau schenkt. Das ist die eine Interpretation. Und die andere,
wenn du viele Zuschauer sagst, was sind viele Zuschauer? Wer hat das?
Also ich habe mir,
wer hat das gesagt?
Ich hab ja diesmal wirklich auch ein bisschen recherchiert, ne? Und ich habe mir halt viel von dieser BBC-Verfilmung angeguckt. Ich habe mir viele Online-Videos bei YouTube zu dieser Verfilmung angeschaut mit Daniel Radcliffe. Ich habe mir Reviews angeschaut, Book-Reviews, Vergleiche von dem Buch mit dem Film und so weiter. Und extrem viele Leute, die da kommentiert haben, schreiben das, dass das ihre Interpretation war. Also ich kann ja ohne Probleme 10 Leute zeigen, die das genauso meinen.
Okay, schick mir die Links. Ich finde das absolut hanebüchen. Aber sag die zweite Interpretation.
Die zweite Interpretation ist halt, ich finde die offensichtlichere, dass es eben einfach Bestrafung ist.
Aber ich meine, sie sagt ja davor, never forgive them. Also das würde ja den Kontext davor und danach ignorieren.
Ja, aber ich finde es auch einfach da nicht so stark. Ich meine, Bestrafung wofür? Also was hat er ihr getan? Er wollte ihr helfen, sein Kind wirklich damit zu tun. Das
ist, glaube ich, eher die Schwäche des Films. Aber nein, die Frau sagt davor, ich meine, wird ja quasi nochmal extra davor angeteasert, dass die Frau doch noch aktiv ist und Leute ermordet. Und am Ende guckt sie böse in die Kamera. Also
es macht einfach keinen Sinn. Bei The Witcher wäre sie jetzt einfach, wäre es vorbei gewesen.
Was ist denn bei The Witcher überhaupt die Geistergeschichte? Oder wird das
da zu sehr immer, also das sind so kleine Detektivgeschichten. Du hast halt einen Geist, der irgendwo spukt und Leute umbringt und dann musst du herausfinden, was los ist. Und oft sind es auch so Sachen wie, ne, es gibt da einen starken Willen von irgendwem, auch mit Liebe oder sowas, wo jemand unterbrochen wurde und dann musst du das quasi nachstellen in so einem Art Ritual. Genauso wie die das da auch machen. Also wirklich, das hat mich total an The Witcher dran erinnert, ne? Dass du das Kind irgendwie dann nochmal ausgraben musst oder sowas. Und, ja.
Eigentlich ist es halt so eine klassische Geistergeschichte.
TV-Serie?
Das Spiel.
Ah, okay.
Und und dann ist es aber auch vorbei, dann ist der Fluch besiegt, dann in der Regel kann man dann mit dem Geist kämpfen, das ist dann meistens so das, aber ne, dann ist es vorbei irgendwie.
Es ist halt dieses typische Horrorende, dass die Helden denken, sie haben das Monster besiegt, aber dann kommt im letzten Moment noch ein Erschrecken.
Ja, aber es ist irgendwie gar nicht aufgebaut. Es wäre ja schön, wenn der Film mir so sagt, ja, so leicht ist es aber nicht oder so, aber man merkt man irgendwo ran, also deswegen finde ich auch, wie funktioniert diese schwarze Frau, das ist mir nicht ganz klar gewesen, also was ist ihre Motivation eigentlich und warum hört sie dann nicht auf mit dem Morden, also deswegen, ich verstehe es nicht und das gefällt mir einfach nicht.
Es ist einfach nicht klar gemacht, also das ist, glaube ich, das große Problem. Und ja, also ihre Motivation könnte verständlicher sein, es könnte auch einfach wie soll man sagen, ja, es könnte klarer sein, einfach.
Es scheint, es scheint einfach sehr willkürlich. Ja. Immer wenn sie gesehen wird, stirbt irgendein Kind.
Es ist halt eine sehr komplizierte Mechanik für das, was dann tatsächlich passiert.
In dem Buch ist es, meine ich, so, dass wenn sie jemand sieht, dann stirbt dessen Kind.
Ja.
Das finde ich schon wiederum bisschen einfacher und auch eine interessante dramaturgische Mechanik, die dann halt zielführender ist. Dann weißt du direkt, um welches Kind du dir Sorgen machen musst.
Es würde auch klarer machen, dass Daniel Radcliffe sich wirklich um sein Kind Sorgen machen muss.
Richtig, ja, genau. Ja. Ich habe übrigens, ich habe jetzt noch ein paar Sachen so grundsätzlich zu Daniel Radcliffe und aber auch zu den Hammer-Movies.
Ja, lass uns da übergehen, da wollte ich auch gerade hin tatsächlich.
Okay.
Weil ich es eine interessante Wahl für ihn finde. Eiko, mach du mal.
Ich fange mit dieser Hammer-Sache an. Übrigens sehr lustig, wenn man das ein bisschen googelt, dann kommt man auf einen Wikipedia-Artikel, der Hammer-Filme heißt. Also wenn irgendjemand sich so denkt, ey, was sind geile Filme? Und dann eingibt so Hammer-Filme, dann kommt er auf diesen Wikipedia-Eintrag. Aber gut, Hammer ist eine britische Produktionsfirma, die halt bekannt wurde im 20. Jahrhundert durch ihre Produktion von Horrorfilmen, die da sehr große Klassiker gemacht haben. Durch die ist übrigens auch Christopher Lee sehr bekannt geworden, uns halt bekannt als Saruman aus Herr der Ringe und in vielen anderen Sachen.
Davor war er bekannt als Dracula, sonst wäre er nicht Saruman richtig, geworden.
Richtig, aber ich glaube in unserem Alter eher Saruman. Gibt es nicht über Christopher Lee auch dieses lustige Ding, dass irgendwie er muss in eine Szene spielen, in der er keine Luft mehr kriegt und dann hat Peter Jackson gesagt, mach das so und so und dann meinte Christopher Lee, er kriegt irgendwas
in den Körper gerammt. Ich weiß, was du meinst.
Kannst du das besser erzählen? Es ist nämlich eigentlich eine geile Geschichte, aber ich erzähle sie gerade nicht sehr gut.
Und zwar wisst ihr den wichtigsten Fakt über Schauspielerlegende Christopher Lee, was er gemacht hat, bevor er Schauspielerlegende Christopher Lee war? Er war Nazi-Jäger für den britischen Geheimdienst.
Ja.
Und das, was Eiko gerade meint, ist die Szene in Herr der Ringe 3, wo Saruman erstochen wird, wo Christopher Lee und Peter Jackson Diskussion hatten darüber, wie das Messer ihm in den Rücken gestoßen wird und welches Geräusch das macht. Ja, genau. Die Christopher Lee für sich gewonnen hat, indem er Peter Jackson anguckt hat und gesagt hat, weißt du, welches Geräusch ein Messer macht, was in einen Rücken eindringt? Ich weiß es.
Nein, er hat gesagt, er weiß, was dann der Mensch für ein Geräusch macht.
Ich meine, also es ging um das Geräusch des Messers, um das Einbringen.
Weil Peter Jackson mich meinte, du machst dann irgendwie so einen und Christopher Lee meinte, nein, wenn dir ein Messer reingesteckt wird, dann kannst du dieses Geräusch gar nicht mehr machen. Und dann ist es so ein stummes Geräusch, so ein stummer Schrei quasi.
Christopher Lee hat definitiv Menschen in seinem Leben abgestochen.
Ja.
Oder er war dabei, als das passiert ist, muss man ja fairerweise sagen.
In seiner Geheimdienstarbeit, ja.
Genau. Und zu den Hammer-Filmen halt jetzt noch interessant. Die sind dann ein bisschen untergetaucht, das Studio, weil die mit einem ihrer letzten Filme eben wirklich einen Misserfolg hingelegt haben. Und dieser Film, The Woman in Black, ist eben sozusagen ihre Rückkehr ins Horrorgenre. Und eben eine sehr erfolgreiche, was das Boxoffice anbelangt.
Jein, also ich finde es interessant für Daniel, dass er halt so einen filmhistorisch interessanten Film sich aussucht. Ich finde den Film halt auch historisch interessanter als Film an sich. Er ist ja auch ein Filmfreak. Sein Lieblingsfilm, hatten wir ja schon mal gesagt, war ja als Kind schon Die 12 Geschworenen. Und ja, es ist Teil dieses Hammer-Revivals, aber das Revival ist, glaube ich, nicht so gelaufen, wie sich die Leute das vorgestellt haben. Also Woman in Black ist immer noch der bekannteste der neuen Hammer-Filme und der erfolgreichste.
Das mag sein, aber ich glaube, diese ursprüngliche Rückkehr, so Woman in Black rausgehauen, viele Zuschauer, die war schon erfolgreich.
Die Rückkehr war ja tatsächlich schon 4 Jahre vorher mit Beyond the Rave und den Film kennt, glaube ich, keiner von uns dreien. Und nach Woman in Black kommen auch tatsächlich von 2012 bis 2020 kommen nur 4 weitere Filme raus von einem Horrorstudio. Und das ist echt wenig. Und eins davon ist das Sequel zu Woman in Black. Und die haben alle, der einzige von denen, der halbwegs irgendwie so kritisch, kritikermäßig und Boxoffice-mäßig einen Eindruck gemacht hat, ist tatsächlich der vom letzten Jahr, The Lodge. Ist der einzige von denen, der irgendwie halbwegs bekannt geworden ist. Also es ist so, so ein halb geglücktes Revival. Also wenn man böse sein würde, würde man sagen, nicht wirklich ganz geglückt. Dafür, dass Hammer der Wahnsinn ist. Oh, The Lodge ist auch gefloppt. Das war nur ein Kritiker-Halbwegs-Erfolg.
Ich als,
dem alles
ich als,
zurück.
Ich als Pädagoge sage natürlich, aber schön, dass sie es versucht haben.
Ja.
Immerhin. Und es noch weiter versuchen.
Erfolg hätte ich es genannt, wenn Hammer wirklich wieder so groß geworden wäre wie früher mit dutzenden Filmen und ja, quasi so wie Blumhouse jetzt geworden wäre, aber das sind sie ja nicht.
Ja, aber die Zeiten haben sich geändert, der Winter hat sich gedreht, alles ist anders.
Naja, Blumhouse ist jetzt Hammer. Also wenn ein Horrorstudio momentan wirklich den Markt dominiert, dann Blumhouse.
So, ich würde nämlich ganz gerne über unseren Boy reden. Oder habt ihr davon noch was ihr loswerden möchtet?
Wir haben ja schon ein bisschen drüber geredet, aber hau raus.
Und zwar, ich finde es total interessant. Ich meine, es ist ja recht offensichtlich, das ist die Rolle, die Daniel Radcliffe gewählt hat, um sich noch weiter von Harry Potter zu entfernen. Eine Reise, die er irgendwie angefangen hat mit Ekus, dem Theaterstück, wo er sich ja ausgezogen hat, bekanntermaßen. Und ich habe gegen Ende unseres Harry Potter Marathons, Podcast Marathons, könnte man ja sagen, bei 7.1 und 7.2, den Harry Potter Film, habe ich immer so mehr und mehr gedacht, boah, das Bild, was mir echt ins Gehirn eingebrannt ist aus diesen Filmen, aus diesen letzten Harry Potter Filmen, ist irgendwie Daniel Radcliffe. Also Daniel mit so einem ganz, ganz trüben, ernsthaften Gesichtsausdruck, irgendwie am Rande der Depression, weil er einfach gegen ein solches Monstrum an Herausforderungen antreten muss. Und es gibt einfach so viele Szenen, in denen er einfach nur niedergeschlagen ist und traurig ist, mir Gloomy Boy Daniel notiert. Das ist nämlich meine Gloomy Boy Dan-Theorie. Ja. Und zwar habe ich nämlich die Theorie aufgestellt, bevor ich diesen Film geguckt habe, den Woman in Black, dass ich glaube, dass für viele Leute Harry Potter ein Schauspieler ist, den sie sich gar nicht in so vielen neuen Filmen angeguckt haben, weil dieses Bild des Gloomy Boy Dan so stark hängen geblieben ist aus den letzten Harry Potter Filmen. Der ernste, nicht spaßige Dan. Und Rupert Grint, ich sage jetzt einfach mal ganz pauschal, ein bisschen vereinfacht, der Lustige, und Emma Watson, die frech, charmant, spitzfindige, hatten es da, glaube ich, einfacher, sich oder hatten einfach grundsätzlich schon Personas, Filmpersonas, die man sich lieber noch einen anderen Film anschauen möchte. Wenn ich an den Gloomy Boy Dan denke, will ich mir den eigentlich gar nicht in so viele weiteren Filmen anschauen. Ich finde aber den Schauspieler interessant persönlich, deswegen mache ich das. Und da habe ich mich so ein bisschen drüber nachgedacht, weil als es alles anfing mit Harry Potter, waren ja alle so, oh mein Gott, Daniel Radcliffe, oh mein Gott, Rupert Grint, oh mein Gott, Emma Watson. Und deswegen habe ich die Theorie aufgestellt, hätte Daniel Radcliffe nur einen einzigen Harry Potter Film gemacht, also meinetwegen den ersten, und wäre dadurch der Kinderstar geworden, der er da ja sowieso schon durch geworden ist, ich glaube, die Leute würden sich viel offener noch mit seiner Karriere danach beschäftigen. Mhm. Was meint ihr?
Also ich meine, klar, wenn er einen Film gedreht hätte statt acht, wäre er nicht so auf die Rolle eingebrannt. Das ist, glaube ich, rein mathematisch schon logisch.
Ja, aber eben auch die Art und Weise, wie er dann am Ende eingebrannt war ins öffentliche Gedächtnis, spielt, glaube ich, eine ganz entscheidende Rolle hier.
Das Interessante an diesem Film ist ja, also der Grund, weswegen dieser Film 127 Millionen gemacht hat und der erfolgreichste britische Horrorfilm war, ist, glaube ich, dass sich viele Leute ihn wegen Daniel Radcliffe angeguckt haben. Das hier ist eher so der Blick in eine Welt, in der er eine mainstreamigere Karriere hätte machen können.
Das stimmt, ja. Und jetzt kommst du auch. Ich muss einmal kurz das noch zu Ende bringen. Ich habe es nämlich gerade den Bogen nicht mehr ganz geschlagen. Und deswegen finde ich es interessant, Gloomy Boy Dan, ne, im öffentlichen Gedächtnis, und dann wählt er aber diese Rolle aus, wo er die ganze Zeit im Prinzip eine ähnliche Note spielt wie am Ende der Harry Potter Filme. Klar, er hat nicht mehr seine beiden Kumpanen, er ist mehr auf sich alleine gestellt, aber er spielt noch mehr in diesen Bereich rein.
Das heißt Gloom?
Gloomy. Ja, was ich heißt hätte das? Auch einfach mal nachgucken können, was es auf Deutsch heißt.
Trübe Tasse.
Trübe Tasse, die trübe Tasse Daniel.
Ja.
Düster, dunkel, bedrückt. Düster,
dunkel, traurig, ja.
Der bedrückte, niedergeschlagene Dan. Mhm.
Wobei hier nochmal eine Stufe stärker ist als in den letzten beiden Harry Potter. Aber ja, es steigert sich quasi seit 3-4 Filmen. Und auch My Boy Jack war jetzt ja nicht so fröhlich.
Ja, das war doch auch schon, also das hatten wir ja auch schon, dass er eigentlich immer der immer so dramatisch ernste Rollen spielt und ich ihn ja besser in den komödiantischen Sachen finde. Mhm. Ich weiß nicht, was ich zur Agrosthese sagen soll. Ich glaube, dass dieser Film, der wurde halt wegen Harry Potter so viel geguckt, würde ich sagen.
Ja, also definitiv.
Auf jeden Fall, ja.
Ich finde, er spielt halt ganz anders als Harry Potter. Ich finde, er spielt irgendwie von der Körperbewegung auch ganz anders. Das finde ich total spannend, weil ich dachte, dass ich bei Harry Potter vielleicht einfach Daniel Radcliffe gesehen habe. Jetzt denke ich mir, oh, wie viel davon war eigentlich Absicht?
Mhm. Wahrscheinlich eine ganze Menge. Er ist ja auch in den Harry Potter-Filmen ziemlich gut. Also wenn Leute über diesen Film reden, ist auch eine der ersten Sachen, die sie sagen, oh, Daniel Radcliffe ist auch wirklich gut hier drin. ich gebe Eikos These nicht so ganz mit. Ich stelle mir aber halt auch die Frage, wo ist der Bruchpunkt von Daniel Radcliffe Megastar zu Daniel Radcliffe Indie Darling? Also wo lässt er das breite Publikum zurück? Und dieser Film ist es noch nicht wirklich, weil das hier ist wirklich sein erfolgreichster Solofilm außerhalb von Harry Potter.
Aber ich glaube, jeder Film, den er nach Harry Potter gemacht hätte, wäre dann sein erfolgreichster Film.
Wahrscheinlich. Und die Frage ist halt, warum ist es dann der nächste Film? Also, ich habe gerade halt die ganze Filmografie vor mir. Auch seine Sachen, die er nach Harry Potter macht, sind mainstreamiger als das, was er später macht. Also, Woman in Black als Horrorfilm ist zu der Zeit eigentlich sogar ein ziemlich gutes Gespür. Wie gesagt, der große Horror, der große Arthouse-Horror-Boom kommt 2 Jahre später, 2014. Daniel Radcliffe macht 2012 und 2013 einen Horrorfilm. Es ist schon recht clever gemacht und kein schlechter Karriereding. Das nächste, was er macht, ist eine Prestige-Fernsehserie zu der Zeit, wo gerade House of Cards raus war, wo jeder Schauspieler versucht hatte, sein House of Cards zu kriegen. Und das nächste, was er dann macht, ist Kill Your Darlings, also ein Historiendrama. Und das sind eigentlich Sachen, die man als Jungschauspieler, wenn man quasi den Absprung von einem Franchise schaffen will, machen würde. Also es ist noch nicht so experimentell wie später. Und auch also die Prestige-Serie, die er macht, die jetzt als nächstes dran ist, A Young Doctor's Notebook, war eine Sky-Produktion, war beim Start die erfolgreichste Sky-Produktion, auch wahrscheinlich in großen Teilen wegen ihm. Und dann irgendwie mit Kill Your Darlings bricht es ein. Und die Frage ist, warum?
Vielleicht werden wir es weiter ergründen, wenn wir Kill Your Darlings gesehen haben. Aber ich finde, dieser Film jetzt hier, Woman in Black, ist auch gar nicht so ein Film für die Masse, ehrlich gesagt. Für mich sind Horrorfilme eigentlich nicht so die...
Ich glaube, das ist dann eher deine Präferenz. Also wie gesagt, 127 Millionen. Das hier ist sein erfolgreichster Film. Das hier ist sein massentauglichster, erfolgreichster Solofilm.
Aber ich meine so generell. Also wenn ich mir die Kinolandschaft so anschaue, fallen mir gar nicht so viele Horrorfilme ein, die irgendwie so groß waren
in den letzten Jahren. Get Out. Purge. Black Clans.
Aber Get Out ist auch kein Massenphänomen, auf keinen Fall.
Paranormal Activity. Get Out ist ein riesiges Massenphänomen. Der hat aber in Deutschland richtig viel Geld gemacht.
Genau, in Deutschland nicht. Paranormal Activity, ja klar, das stimmt. Ja. Also ich glaube, man hat immer mal wieder so Meilensteine, wie Blair Witch Project, was dann irgendwie sehr erfolgreich ist. Scary Movie war erfolgreich. Also irgendwie... aber Saw. Ich habe jetzt, also wenn man sagt,
das mal gerade
Massenmagnet, dann hätte ich irgendwie gedacht, ein Genre, wo irgendwie mehrmals im Jahr Filme rauskommen, die von unfassbar vielen Leuten geguckt werden.
Naja, aber Genres haben ja auch, Genres haben ja auch Phasen, ne? Muss man ja auch sagen. Western kommt ja auch immer wieder und dann hört es wieder auf.
Das ist ja momentan Horror, um Get Out nur nochmal zu sagen. 4,5 Millionen Budget, 255 Millionen eingenommen. Also Horror in den 2010ern ist absolut massentauglich.
Was gibt's denn hier noch? Die ganzen, Zombie-Filme kamen doch auch
Walking,
da alle raus.
Walking Dead ist die gleiche Zeit, das ist die Horrorzeit. Also,
aber Walking Dead war auch nach 2012, kann das sein?
Nein, das war genau die Zeit. Warte mal, wann lief Walking Dead an? Es müsste auch in den 2010ern gewesen sein. Vielleicht 2013. 2010?
2010, genau.
Ja.
Tja, vielleicht bin ich da auch einfach zu sehr Horror.
Das ist nicht deine.
Genau. Das ist das Gegenteil von Connoisseur.
Das ist nicht das dein Genre, da kriegt man es halt nicht mit. Das ist nicht mein Genre. Wenn man nicht drauf achtet.
Ich habe ja auch nicht mitgekriegt, dass der Film rausgekommen ist damals.
Was mich immer noch fasziniert, weil das war der Daniel Radcliffe-Film. Aber gut.
Da haben wir halt damals nicht drauf geachtet, ne? Also mir war der als Schauspieler nicht wichtig.
Mir schon. Ich mochte Daniel schon damals, schon bevor es cool war. Okay,
haben wir das damals Harry Potter? Wir waren ja auch noch nicht so alt.
Ja, doch, 20.
Wir waren damals 21, wir wussten noch nicht so viel über die Welt.
21. Wobei, da war ich auch noch 21, als der rauskam. Ja, wir sind ziemlich am Schluss, oder? Habt ihr noch was ihr ergänzen wollt?
Ich habe nur ein paar Fragen an die Zuschauer.
An die Zuschauer, okay.
Ja, ich habe mir halt gedacht, wir haben ja so ein bisschen drüber geredet, was ist eigentlich ein guter Horrorfilm? Ist ein Horrorfilm schon dann gut, wenn er gruselig ist und so? Mich würde interessieren, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, schickt uns doch mal eure Vorschläge. Also gerade für mich persönlich interessant, weil ich glaube, ich habe echt ein bisschen Nachholbedarf, was Horrorfilme anbelangt. Empfiehlt mir bitte gute Horrorfilme. Mir wurde heute schon von einer Kollegin It Follows empfohlen. Dann sind Horrorfilme was für die Massen. Was ist für euch ein guter Jumpscare? Habt ihr ein gutes Beispiel? Und dann das Allerwichtigste, jetzt bezogen auf diesen Film, hättet ihr auch vielleicht lieber eine originalgetreuere Adaption des Buches gewünscht, statt dass hier so viele Elemente geändert wurden? Wir haben ja ganz viel drüber gesprochen. Das würde mich sehr interessieren. Schreibt es bitte in die Kommentare.
Fühlt sich fast schon wie Hausaufgaben an bei so vielen Fragen.
Also, Eiko, ich habe auf jeden Fall noch, mir sind gerade noch drei eingefallen. Drei Horrorfilme, die ich ganz gut fand.
Okay.
Das eine wäre, ich fange von, also Resident Evil, der erste. Den fand ich gut. Dann Sleepy Hollow. Den mochte ich auch irgendwie. Und natürlich The Thing. Das Ding.
Okay, jetzt mit dem letzten hast du dich jetzt gerettet bei
den Horror-Fans. Ja, ich weiß, ich habe es extra am Ende gesagt.
Stimmt, das Ding haben wir zusammengeguckt, ne?
Ja, den fand ich extrem gut.
Auch sehr gut. Das stimmt.
Großartig. Extrem gut.
Ja. Lass uns abschließende Bewertung machen. Und abschließende Bewertung und einen Horrorfilm, den man statt diesem Horrorfilm gucken sollte.
Ich fand, ich muss nochmal sagen, weil ich ja immer so kritisch bin, ne? Ich fand Dan Radcliffe richtig gut in dem Film. Also, wir haben alle Schwächen, haben wir ja besprochen, dass die Rolle irgendwie aus verschiedenen Teilen zusammengesetzt wirkt und so, ne? Aber ich fand ihn einfach. Ich fand, dass er das irgendwie geil gemacht hat.
Er sah auch einfach geil aus.
Ja.
Der Bart.
Der Bart, oder?
Das Wichtigste haben wir nicht erwähnt. Der erste gut aussehende Danny Radcliffe Bart.
Stimmt. Ja, du hast recht, Henny. Ja, stimmt. Ja.
Und erstmal wieder richtig aufgegangen in der Szene, in der er in die Extreme gehen musste. In der Szene, in der er den Sohn, den Verstorbenen, den Leichnam von dem Kind aus dem Treibmatsch da bergen muss, da geht er wieder richtig auf darin, dass er da so extrem sein muss und alles ist mit Matsch voll und so. Ja. Fand ich gut.
Okay, Epi, würdest du ihn weiterempfehlen, den Film, oder?
An Leute, die so ein bisschen Spaß an Horror haben, ja, weil ich ihn wirklich sehr schön finde. Ansonsten wahrscheinlich nicht.
Mhm. ist bei mir ähnlich. Also ich finde, der Film ist so, ich habe keine starke Meinung zu diesem Film. Es gibt Sachen, die er hätte besser machen können. Es gibt Sachen, die ganz cool sind. Also es gibt halt auch die bessere Version des Films. Also ich würde eher so Horrorfilme, wenn man irgendwie Haunted House gucken will, würde ich The Haunting empfehlen, den ganz alten Schwarz-Weiß-Klassiker von Robert Wise. Oder wenn man irgendwie so einen modernen Arthouse-Horror über Trauer sehen möchte, würde ich eher Hereditary empfehlen. Aber also er ist nicht schlecht, er ist halt so okay. Also an vielen Stellen hätte ich mir einfach mehr gewünscht. Ich hätte mir halt...
Da ist es wieder
mehr. Ja. Nein, aber ich hätte mir gewünscht, dass die ganzen Sachen, die irgendwie so angerissen werden, auch verfolgt werden und beleuchtet werden. Und am meisten hätte ich mir wünscht mir nach diesem Film eigentlich einen Daniel Radcliffe-Detektivfilm, richtigen.
Ja.
Also er weckt in mir mehr Wünsche, als dass er mich selbst zufriedenstellt, der Film. So, Eichster.
Okay, ich habe auch noch ein paar Empfehlungen mir ausgedacht. Ob ich ihn empfehlen würde, ne? Also ich meine, wir hoffen natürlich auch immer, dass ihr die Filme mit uns mitguckt. Deswegen habt ihr den ja jetzt sicherlich schon gesehen. Ansonsten schaut einfach mal durch. Wie gesagt, auf ganz vielen Streaming-Plattformen zu finden. Ich weiß nicht. Ich glaube, ich würde empfehlen, die ersten 10 Minuten zu gucken und dann so, weiß ich nicht, zur 70-Minuten-Marke zu springen. Dann kann man sich ein bisschen was sparen.
Das ist echt eine gute Idee, ey.
hat halt gute Stellen auf jeden Fall. Und Daniel Radcliffe's Performance kann man sich auf jeden Fall gut angucken. Vor allen Dingen aber auch sein Kostüm oder ihn in dem Kostüm. Empfehlungen. Ich empfehle nochmal den Kurzfilm He Dies at the End. Der dauert auch nur 4 Minuten. Der ist auf YouTube. Sehr, sehr effektiv gemacht, sehr funktional. Wir reden ja so oft über Funktionalität hier im Podcast. Ich glaube, das ist ein gutes Beispiel. Henny wird wahrscheinlich direkt gleich gucken und dann uns schreiben, nee, was? und dann habe ich nochmal gedacht,
das ist geil, der Film.
Es gibt in der Serie Buffy die Folge Hush, die wirklich eine Gruselfolge ist und die ich unglaublich gut finde. Die würde ich sehr empfehlen. Geht um Monster, die dafür sorgen, dass die Leute nicht mehr sprechen können, und das ist genial umgesetzt und sehr, sehr super auseinandergenommen, was eigentlich passiert, wenn uns die verbale Kommunikation genommen wird. Dann habe ich mal irgendwann so einen Dr. Mabuse-Film aus den 30ern oder 20ern gesehen, ich glaube von Fritz Lang, bin mir nicht ganz sicher, den fand ich super. Und einfach Get Out ist einer meiner Lieblingsfilme. Grundsätzlich einer meiner Lieblingsfilme, genial, einfach. Also wer den nicht gesehen hat, den muss man auf jeden Fall gesehen haben. Ich gucke mal gerade für euch nach, liebe Zuhörerinnen, ob der auf Netflix ist oder auf Amazon Prime.
Der ist meistens irgendwo.
Okay. Der wirklich geil.
Wo kann man uns finden? Man kann uns auf Instagram finden als Heberpapagei4real. Da machen wir momentan unseren Harry Potter Bracket Fight. Welchen Harry Potter Film findet ihr am besten? Die ersten 2 Runden sind durch. Demnächst geht's weiter. Das timet es jetzt wahrscheinlich zu schlecht. Wir müssen die richtigen Ergebnisse an der Stelle einsetzen. Wo kann man uns noch finden, Epi?
Ich dachte, wir sagen nicht, wo wir zu finden sind. Ich dachte, wir halten es geheim, wo wir wohnen.
Findet uns auch auf YouTube.
Im Internet. Ach so, ja.
Denn klar, das ist noch wichtig. Da haben wir nämlich jetzt die Folgen, die bei Spotify sind und erscheinen, laden wir jetzt auch bei YouTube hoch, mit einem schönen DVD-Logo-Spiel inklusive. Und wenn ihr Kommentare habt, Anregungen zum Podcast und Vorschläge, dann ist das, glaube ich, die Nummer 1 Stelle, wo ihr die hinschreibt, denn da ist einfach die Kommentarfunktion sehr gut ausgeprägt, da kann man gut miteinander kommunizieren, schreiben, und da würden wir uns sehr darüber freuen.
Mhm. Ja. Kanalname Zebra-Papagei. Gut,
genau.
Dann gut. Hören wir uns das nächste Mal wieder, und zwar mit A Young Doctor's Notebook Season 1. Ich kenne es schon, ihr beide wahrscheinlich noch nicht.
Season 1.
Ich freue mich sehr, mit euch darüber zu sprechen.
Müssen wir eine ganze Staffel gucken?
Ja.
Oha.
Okay.
Das machen wir dann
macht
aber
es gut.
Kürzer.
Jo,
macht's gut.
Red Cliffhangers. Wir gucken alle Daniel Radcliffe Filme. Radcliffe Hangers. Radcliffe Hangers.